ist Wahnsinn, ne? Also der Reifen, wir sagen, der hält so um die 40.000 Kilometer, also einmal um die Welt. Aber es gibt sicherlich welche, die haben schon mehr hinter sich.
Und ich wusste über viele Sachen Bescheid, wie das gemacht wird. Also gerade mit so Rahmenbau und so beschäftigt man sich ja dann auch irgendwie so, was ist da gerade gut und nicht. Und Reifen waren für mich einfach immer nur so ein Produkt, das war halt nötig, aber das wurde auch nicht so hoch gewertschätzt.
Ey, da steckt eigentlich so viel kleine Arbeit drin und so das Nachhaltigste an einem Reifen ist eigentlich, den lange zu fahren und halt nur auszutauschen, wenn man es wirklich benötigt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen wirtschaftlich gesehen kontraproduktiv, sowas zu sagen, aber...
Als so ein großes Team haben die natürlich auch Performance Manager, die quasi als Fulltime-Job das haben, uns täglich damit zu nerven. Was auch gut ist, weil es unsere Produkte auch besser macht. Ich brauche denen als Produktmanager nicht zu erzählen, das ist der schnellste Reifen, wenn das nicht der schnellste Reifen ist. Also die finden das ja sofort raus.
Und Scheiße.
Ja, ich glaube, das war früher ein bisschen einfacher, sagen wir es mal so. Heute muss man auch wirklich abliefern und man kann denen nicht irgendwie Marketing-Claims versprechen. Sondern
ich glaube, das ist bei uns auch oft, dass wir manchmal nochmal so einen Schritt zurückgehen müssen oder irgendwie so ein bisschen weiter von oben irgendwie auf alles drauf gucken müssen. Also ein sehr geringer Part fährt wirklich kompetitiv Rennen und viele machen sich ja gar nicht diese Gedanken, die jetzt irgendwie auch so in so einem Gespräch zwischen dir und Jakob aufkommen.
Ja, klar.
Warum nicht?
Weil sie natürlich einfach irrelevant sind, aber ja.
Das ist nicht einfach nur so ein schwarzes Stück Gummi, da steckt einfach viel Handarbeit und viel Liebe am Ende auch drin.
Heute lassen wir den Besenwagen in der Garage stehen und reihen uns dafür mit dem Materialwagen ein paar Positionen weiter vorne ein. Hier sind wir noch näher am Peloton dran und werfen einen direkten Blick auf das Material der Profis. Im Materialwagen sind wir auf der Suche nach den neuesten Innovationen, Produkten und Entwicklungen, aber vor allem auch nach den Geschichten dazu. Wir sind zu Gast bei Herstellern, sprechen mit den Menschen hinter den Marken, mit Tüftlern und Experten und nehmen euch mit in die Büros, Labore und Werkstätten des Radsports. In dieser Folge geht es zu Schwalbe nach Reichshof im Bergischen Land, ungefähr 50 Kilometer östlich von Köln. Hier sitzt die Schwalbe Ralf Bohle GmbH und steht das Haus von Racing Ralf, Techie Chan, Magic Mary, Nobby Nick und Co. Das ursprüngliche Gebäude wurde in den letzten Jahren modernisiert und beim Rundgang durch die brandneue Brand World wird deutlich, die Dinge auf unseren Felgen sind mehr als ein bisschen Gummi mit eigenem Namen. Zu Schwalbe haben wir aber mehr als eine regionale Verbundenheit. In meiner Karriere fuhr ich oft in Teams, die von Schwalbe gesponsert wurden und so wurde zum Beispiel der Durano damals mein treuer Wegbegleiter für das Trainingsrad, auch wenn der Sponsor vielleicht schon ein anderer war. Auch zwei ehemalige Teamkollegen sind heute Produktmanager im Unternehmen. Einer davon ist Jakob, den ihr hier später im Podcast auch noch hören werdet. Nicht zuletzt ist Paul als Gravel Pro heute bei Schwalbe als Athlet unter Vertrag und so ist es auch kaum Zufall, dass der Besenwagen mit Schwalbe-Bereifung seine Runden dreht. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Schwalbe für die Einladung und Unterstützung dieser Folge und euch viel Spaß beim Hören von Materialwagen Nummer 3.
So, herzlich willkommen zurück im Materialwagen. Ihr seid mal wieder im anderen Bus gelandet, nicht dem Besenwagen hinter dem Peloton, sondern dem Materialwagen, der dich ausrüstet mit allem rund ums Fahrradfahren, was du so brauchst. Wir sind heute eingecheckt bei, man muss damit nicht hinterm Berg halten, unserem Partner Schwalbe. Und ich glaube, heute können wir alle mal so ein bisschen erfahren, auf was wir da eigentlich unterwegs sind. Und dieser Podcast hier, der birgt A, Möglichkeiten, B, auch Gefahren. Denn wir sitzen hier in einem Raum mit Leuten, ich glaube, zu denen wir fast irgendwie eher ein freundschaftliches Verhältnis mittlerweile haben als ein geschäftliches. Und wir kennen uns schon eine Weile. Wir kennen auch die Firma schon ganz gut. Andi, Paul und ich haben schon länger mit Schwalbe zu tun. Das ist super für die Atmosphäre von diesem Podcast. Aber ich habe schon gesagt, wir müssen uns alle so ein bisschen an der Nase fassen und aufpassen. Der Besenwagenhörer, der gar keine Ahnung hat von Schwalbe, von Reifen und was da eigentlich so dahinter steht, der muss hier auf jeden Fall erfahren, was hier passiert. Und dafür haben wir heute verschiedene Personen mit an Bord. Als erstes ist hier Philipp Jahn. Hi Philipp.
Hi.
Der uns mal so ein bisschen so ein rundum Blick erstmal auf die Firmenhistorie geben wird. Wo kommt das Produkt eigentlich her? Ich kann da schon mal vorweg teasern, das ist was mich selbst noch vor kurzem hier richtig überrascht hat, was eigentlich vom Produkt her materialtechnisch dahinter steht. Philipp, stell du dich doch erstmal vor. Wer bist du eigentlich?
Genau, ja, ich bin Philipp, bin jetzt seit 2018 bei Schwalbe und inzwischen fürs Marketing und für die Marke Schwalbe verantwortlich. Und genau, wie du schon sagst, wir kennen uns schon sehr gut, aber ich würde sagen, ich versuche mal so zu tun, als ob wir heute von vorne anfangen und versuche mal die Geschichte so zu erzählen, dass es jeder ohne Hintergrund versteht.
Was hast du eigentlich mit Fahrrädern zu tun?
Ich bin tatsächlich mit der Marke Schwalbe aufgewachsen. Also mein Großvater hat die Marke damals gegründet. Meine ganze Familie, also seit klein auf, bin ich irgendwie mit dem Unternehmen verbunden. Früher als kleines Kind irgendwie Mountainbike-Rennen besucht. Fahre selber Fahrrad. Also irgendwie hat mich Fahrrad mein ganzes Leben begleitet.
Das ist auf jeden Fall eine Info, die auf jeden Fall für jeden Hörer jetzt erstmal interessant ist. Dein Großvater ist quasi Ralf Bohle?
Ja, genau.
Ja, dann quasi immer noch hier im Familienunternehmen.
Ja, genau.
Wie hat sich deine Geschichte darin so entwickelt? Wann bist du eingestiegen?
Also ich bin, wie gesagt, seit 2018 im Unternehmen. Hab, wie auch schon gesagt, irgendwie schon immer Kontakte zum Unternehmen gehabt. Ich glaube, mein erster, was ich so der Wunsch gefestigt habe, irgendein Unternehmen anzufangen, war, also ne, mein Vater hat früher immer auch die Sachen mal nach Hause gebracht. Und ich weiß noch, ihr kennt alle unseren Unplattbar-Reifen. Der Pannenschutz heißt eigentlich Smart Guard. Und damals war es so, okay, wir haben hier eine Geschichte, die heißt Guard. Und das soll sich auf irgendwas reimen, was irgendwie clever ist. Dann habe ich gesagt, warum nennen wir das nicht Smart Guard? Und dann hieß das dann irgendwann wirklich Smart Guard. Das war für mich so ein Moment, okay, geil. Ich irgendwie als 10-Jähriger habe das dabei getragen, dass das jetzt Smart Guard heißt. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt und habe dann sowas in die Richtung studiert und war dann schon irgendwie klar, dass ich irgendwann hier anfangen möchte.
Stark.
Ist das auch immer noch der Weg, wie die Reifennamen entstehen?
Also in der Tat, ich glaube...
Das ist ja auf jeden Fall eine gute Frage, weil die Reifennamen ja teilweise lustig sind.
Ja. Also,
hier müssen wir zum Beispiel, das ist eine Stelle, wo wir für Hörer mal Beispiele nennen müssen, weil wir wissen es alle, aber die Hörer wissen es nicht alle. Sag mal die lustigsten Reifen von euch.
Ich weiß so, Hans Dampf, Nobby Nick, Smart Sam, also ne, gerade die Mountainbike-Reifen, die sollen immer irgendwelche Personen nachkommen und so ein bisschen die Fahreigenschaft beschreiben.
Racing
und,
Ralph wahrscheinlich.
Racing Ralph, mein Stiefvater heißt Ralph.
Es gibt einen
mit
Fat
PH.
Frank, nach meinem Onkel, der Geschäftsführer ist. Es gibt einen Big Betty, also wir haben auch eine Mitarbeiterin, die Betty heißt. Also es gibt recht viele von diesen Namen, genau.
Aber das ist wirklich nur im Mountainbike-Segment, oder? Wo ihr da so
Der Fat Frank ist ein City-Reifen.
Okay.
Haben wir noch? Nee, aber sonst eher
Also im Straßen- und Gravel-Bereich seid ihr seriös unterwegs, was die Namen
da haben wir ganz, ganz anderen Ansatz, genau. Ja. Also zumindest die Produktnamen sind seriös und die Entwicklung ist.
Ja, natürlich, aber die Produktnamen bringen immer viel Fantasie mit. Ja.
So, und was ist jetzt heute dein Bereich an der Firma?
Also wie schon gesagt, ich kümmere mich vor allem ums Marketing und um die Marke. Also einmal Marketing, natürlich Produkteinführungen, Planung von Highlights, wie ist unsere Beziehung zu Athleten etc., wo wir dann inzwischen auch Leute haben, die sich spezifisch für die Bereiche dann einsetzen. Jill kommt ja auch noch gleich zu Wort. Und vor allen Dingen die Marke an sich. Also wir haben jetzt vor kurzem, letztes Jahr auf der Eurobike, unsere Marke rebranded, also ein komplett neues Design vorgestellt, eine nochmal fokussiertere Ausrichtung in der Kommunikation. Das habe ich auch alles dann mitbegleitet bzw. verantwortet.
Gut, dann fangen wir mal am Anfang an. Und wir könnten ja scheinbar keinen besseren hier sitzen haben als den Enkel des Gründers. Die Geschichte ist nicht schlecht auf jeden Fall. Ne? Wir haben die dieses Jahr alle schon mal gehört wieder. Und wie das alles so zustande gekommen ist mit ausländischen Partnern dann und so weiter. Aber wo ging's los?
Ja, also es gibt noch eine Vorgeschichte, die fängt in Birmingham an. Also irgendwie ein Großvater, der war auch damals in Birmingham schon Fahrradbauer, dann aber kamen die Weltkriege, er musste irgendwie wieder zurück nach Deutschland, war alles ein bisschen komplizierter. Dann haben die Brüder Bohle in Berg-Neustadt 22 das Unternehmen gegründet, also Import, Export, Fahrradteile, also da schon Beziehungen zu Asien gehabt. Dann für uns fängt die Zeitrechnung aber so richtig an, 73, als dann die Marke Schwalbe gegründet wurde. Mein Opa hatte dann damals nach dem Krieg das Unternehmen übernommen, als irgendwie, im Prinzip 18-Jähriger. Und hat die Kontakte nach Asien weitergepflegt. Wie gesagt, Import, Export, vor allen Dingen von, weiß nicht, Klingeln, Ketten, halt alles Mögliche rund ums Fahrrad. Und wurde dann von mehreren Fahrradherstellern in Europa angesprochen, die gefragt haben, ey, könnt ihr nicht irgendwie über eure Kontakte in Asien Fahrradreifen importieren, die eine bessere Qualität haben? Weil damals Fahrradreifen alles so, es waren so Läppchen auf der Felge, also die haben nicht lange gehalten, waren sehr pannenanfällig, waren im Prinzip nicht für wirklich für das, was ein Fahrradfahrer irgendwie aushalten muss, gemacht. Und er ist dann über die deutsche Botschaft in Seoul in Korea an ein Familienunternehmen in Korea herangetragen worden, wurden Kontakt hergestellt, mit denen wir heutzutage immer noch zusammenarbeiten übrigens. Und die haben damals Fahrradreifen unter dem Markennamen Swallow, also Englisch für Schwalbe, hergestellt. Dann haben wir den ersten Container importiert und das lief so gut, dass wir dann im Prinzip gesagt haben, okay, lass uns alles andere wegfallen und uns voll auf Fahrradreifen konzentrieren. Dann haben wir den Namen Swallow, damals Deutschland, ne, also war auch Zeit des Kalten Krieges, die Deutschen sprechen das Swallow aus oder war die Befürchtung, dass das Swallow ausgesprochen wird, hat dann so ein bisschen diesen kommunistischen Anklang und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns das einfach Deutsch Schwalbe übersetzen. Und so ist die Marke Schwalbe geboren und dann ging es über die Jahre, dass die ganze Produktentwicklung, Vertrieb, Marketing natürlich dann jetzt bei uns liegt, aber die Expertise, was Gummimischung, Produktion angeht, weiterhin beim selben Partner in Asien.
Ja genau, erklär das nochmal so. Also das war jetzt die Frage gewesen, die mir direkt noch gekommen wäre. 1973 hier keine Expertise, in Korea scheinbar Expertise da. Mhm. Die haben einfach schon, einfach weil das der Rohstoff von aus dem asiatischen Raum kommt, da mehr Expertise gehabt, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also ganz genau, warum die Expertise jetzt da ist, weiß ich auch nicht. Also damals wahrscheinlich Korea noch ein starkes Industrieland gewesen. Wie du sagst, die ganzen Rohstoffe kommen daher. Das ist immer noch eigentlich der Hauptgrund, warum wir da weiterhin produzieren. Also die ganzen Rohstoffe werden im Prinzip unmittelbar vor der Haustür gewonnen. Und damals war in Deutschland einfach keine Industrie auf Fahrrad ausgelegt oder in ganz Europa. Ne? Das war im Prinzip so ein arme Leute wie Hikel in Deutschland natürlich alles auf Auto ausgelegt. Und ich glaube, die technische Entwicklung des Fahrrads in den 70ern war im Prinzip immer noch auf dem Vorkriegsstand. Also da ist eigentlich nichts passiert. Und in Asien war man da, glaube ich, Vorreiter, was Technik angeht.
Mhm. Ja, heutzutage reiche Leute Produkt, aber wir gucken natürlich auch aus der voll Hardcore-Rennrad-Sportbrille auf eure Marke und eure Produkte, was aber ja tatsächlich nicht irgendwie so das Main-Ding ist, warum ihr Umsatz macht, sondern das sind halt tatsächlich dann auch Alltagsprodukte. Aber da kommen wir später drauf. Wann kam der Durchbruch oder wie hat sich das dann weiterentwickelt?
Genau, der Durchbruch kam dann eigentlich Anfang der 80er, als wir unseren Marathon vorgestellt haben. Ist auch eine andere interessante Geschichte. Haben wir damals, wurden wir von einem Lehrer in Bremen angesprochen, dem Wolfgang Reiche. Der hat, glaube ich, über 80 Unternehmen in der Fahrradbranche angeschrieben und hat im Prinzip heute, würde man sagen, dass ein Influencer, der wird irgendwie noch umsonst Reifen fragen. Aber er hat einfach wirklich nur gefragt, was ist eigentlich den besten Reifen, den ich hier für meine Weltumradlung nutzen kann. Also der wollte mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Damals gab es noch kein Internet, also es war schwierig, sich irgendwie zu informieren. Und wir haben dann Kontakt aufgenommen und haben dann gesagt, lass uns doch die Chance nutzen und mit ihm gemeinsam wirklich einen Fahrradreifen entwickeln, der halt besonders lange hält, der besonders pannensicher ist, der gut rollt, der einen guten Grip hat. Und haben dann über 4 Jahre, so lange war der unterwegs, immer wieder gemeinsam mit ihm diesen Reifen entwickelt. Also wir haben ihm ein neues Muster zugeschickt, er ist den gefahren, hat dann die Reifenabschnitte zu uns zurückgeschickt, also auch über wildeste Umwege, hat dann Leuten irgendwie in Kolumbien am Flughafen irgendwie so Reifenabschnitte gegeben, die dann irgendwie gerade am Schalter zu Frankfurt standen oder Zürich standen. Und so ist dann über 4 Jahre der Marathon entstanden. Und als der dann rausgekommen ist, hat er irgendwie genau den Nerv der Zeit getroffen, weil dann gerade in der Zeit so langsam angefangen hast, läufst du umweltbewusster worden, irgendwie vom Auto weg, rot auf, aufs Fahrrad. Und deswegen ist der Marathon eigentlich bis heute so unser bekanntester Reifen.
Super spannend. Wie war Marketing damals?
Ich glaube damals, also ich habe da noch nicht gelebt, aber ich glaube so richtig Marketing gab es dazu nicht. Ne? Also klar gab es auch schon Anzeigen, wo dann der Wolfgang Reiche drauf war und Marathon mit dem Fahrrad um die Welt. Aber vor allen Dingen war damals noch einfach, das war ein Produkt, das gab es so noch nicht. Ich glaube, das ist der erste Fahrradreifen, der wirklich mit einem Fahrradfahrer für Fahrradfahrer. Man darf auch nicht die Gudrun vergessen, die ist mit ihm gefahren, also auch Fahrradfahrerin natürlich da entwickelt wurde. Und das brauchte nicht viel Marketing. Das war einfach, ja, also das hat sich rumgesprochen.
Mhm. Er hat sich, glaube ich, auch so etabliert, ne, als einfach ein richtig solider Reifen. So jeder Mensch kennt das wahrscheinlich. So auf dem Straßenrad oder auf dem Stadtfahrrad hat man so einen Marathon. So,
das ja, die schon halten, so das ist fast zum Nachteil für uns, wie lange die halten, ne? Also wenn ich durch Köln gehe, so ich sehe manchmal noch so alte Marathons, die sind bestimmt 30, 40 Jahre alt.
Ja, mit so weniger als ein Bar Luftdrücke, die fahren ja fast echt nur auf der Karkasse rum, ne?
Ja, ja, und die haben noch ganz alte Label, also das ist echt Wahnsinn, ne? Also der Reifen, wir sagen, der hält so um die 40.000 Kilometer, also einmal um die Welt. Aber es gibt sicherlich welche, die haben schon mehr hinter sich.
Gut, weiter. Welche Meilensteine, welche Entwicklungen kommen als nächstes?
Ja, ich glaube, dann hat es so langsam angefangen, dass wir uns versucht haben, so einen Mountainbike Fuß zu fassen. Mhm. Da hatten wir, das war der erste richtige Reifen, war, glaube ich, der Black Shark. Da kann ich mich noch als Kind dran erinnern. Da hatten wir irgendwie ganz coole Anzeigen mit so einem riesigen Hai, der so den Mund aufgerissen hat. Wir hatten dann unser erstes Racing-Team auch etabliert. Also es gab dann ein Schwalbe Racing-Team, weiß ich noch, wo wir vor allen Dingen dann in Europa auf Wettbewerben unterwegs waren und dann so langsam geschafft haben, so im Mountainbike-Bereich, so das Image von, okay, die machen so Stadträder, so zu ein bisschen den cooleren Mountainbike-Sachen zu entwickeln und dann, ja, anschließend kam dann Rennrad Ende der 90er, Anfang 2000er und jetzt seit, weiß nicht, 2015, 16 dann auch voll Fokus auf Gravel natürlich.
Hm. Voll Fokus auf Paul Voss.
Ja.
Nur
auf Paul.
Jetzt ist der Paul Voss der Weltumrunder, der Reifenabschnitte zurückschickt.
Ja, aber tatsächlich, ne, im Prinzip so diese Geschichte mit Wolfgang Reiche, ja. So wie wir damals angefangen haben, Produkte zu entwickeln, also ähnlich machen wir es ja jetzt auch. Ja. Ne? Also natürlich hat das jetzt irgendwie ein anderes, nochmal andere Anforderungen, aber genauso wie wir damals mit Wolfgang Reiche Reifen entwickelt haben, auf irgendwie höchstem Anspruch, was Radreise damals angeht, machen wir jetzt halt mit Paul oder mit anderen Athleten Produktentwicklung.
Ja. Das Unternehmen war immer hier? Also wir sitzen hier in Reichshof?
Ja, so hier in der Umgebung. Also das kommt aus Bergneustadt. Das ist irgendwie 5 Minuten mit dem Auto von hier. Mhm. Und sind dann 1991, 93. 96. Irgendwas um den Dreh hier nach Reichshof gezogen. Genau.
Genau, jetzt kommen wir vielleicht mal so ein bisschen dahin. So grob sind wir jetzt in der heutigen Zeit gelandet. Aber was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte und jetzt nochmal zurück zu dieser Connection nach Korea und nach Südostasien und so weiter. Mir war tatsächlich nicht klar, wo der Rohstoff für dieses Produkt Reifen eigentlich herkommt, wie das gemacht wird, wie ihr das handhabt. Und so für mich war das immer, ja, keine Ahnung, ein chemisches Produkt irgendwie so ein künstliches Produkt, Gummi. Und meine Vorstellung davon wurde auf jeden Fall erneuert, als wir bei euch das erste Mal durch die Brand World gelaufen sind. Vielleicht jetzt mal hier in das Thema reindippen.
Ja, genau. Also der wichtigste Rohstoff von jedem Fahrradreifen ist Naturkautschuk. So der prozentuale Anteil, der schwankt so ein bisschen. Also bei manchen Reifen ist er ein bisschen höher, bei manchen ein bisschen weniger. Kommt so ein bisschen drauf an. Gerade bei performanceorientierten Reifen musst du noch ein paar andere Sachen beimischen, um halt für mehr Grip oder mehr oder besseren Rollwiderstand zu sorgen etc. Und wir versuchen tatsächlich, den meisten Rohstoff von Kleinbauern zu gewinnen. Das heißt, Bauern, die ja keine Monokulturen, sondern im Prinzip Dschungelplantagen pflegen. Das heißt, dass sie keinen hohen Eingriff in die Umwelt haben. Mhm. Und das meiste davon wird tatsächlich in Nähe unserer Fabrik in Indonesien gewonnen. Und da arbeiten wir seit 2018, glaube ich, mit dem Verband Fair Rubber zusammen. Also das ist praktisch die, ist ähnlich wie, funktioniert wie Fairtrade Coffee. Also sie sorgen dafür, dass wir das Geld, was wir an Prämie zahlen, pro Kilogramm Kautschuk dann auch bei den Bauern landet.
Wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen Bild-Content mit der Folge veröffentlichen, weil das gibt nochmal einen völlig neuen Einblick, wie das eigentlich gewonnen wird. Hast du ein bisschen Einblick, wie das historisch war? Ich meine, ich denke mal am Anfang in den 70er Jahren war das auch noch relativ naturnah, hat sich dann vielleicht auch mal ein bisschen irgendwie industrialisiert oder?
Also das sind ja tatsächlich immer noch sehr naturnah. Mhm. Also ich glaube eher, dass es naturnaher ist heutzutage, wie das früher war. Also ich glaube, früher hat man noch eher, also es gibt, in Thailand gibt es riesige Monokulturen von Kautschuk-Bäumen. So. Also wir versuchen eher jetzt uns auf Kleinbauern zu spezialisieren, die halt nicht so stark in die Umwelt eingreifen. Also ich glaube eher, dass sich das in eine positive Richtung entwickelt hat. Ja.
Also seht ihr für euch als Unternehmen da auch einfach eine Verantwortung?
Ja, absolut.
Also ich meine, es gibt ja, zum Glück geht ja der Trend da eh allgemein hin, Ihr habt ja auch jetzt das Thema Recycling nochmal ganz neu definiert. Zumindest, ich weiß nicht, ob das im Automobilsektor irgendwie schon angegangen wurde oder wird, oder ob ihr überhaupt der Erste seid, der das so in der Form irgendwie umgesetzt hat. Aber kannst du vielleicht mal kurz erklären, was ihr
mit Recycling macht? Also der wichtige oder der Hauptbestandteil, wie gesagt, Naturkautschuk, dann einer der wichtigeren, eigentlich schon einer der wichtigsten Bestandteile ist Carbon Black, also Industrieruß im Prinzip. Der wird halt, also der macht den Reifen schwarz, aber der sorgt auch für ein bisschen bessere Haltbarkeit und hat auch Einfluss auf ein paar Sachen wie Grip, Rollwiderstand. Und unserem Recyclingprozess, also den haben wir vor kurzem eingeführt, wo Händler alt oder gebrauchte Reifen sammeln können, die aus der Werkstatt oder von Kunden. Die werden dann gesammelt und wir haben Recyclingpartner im Saarland, Pyrum Innovations heißen die. Und die haben einen Recyclingprozess mit uns entwickelt. Das ist ein Pyrolyseverfahren, da wird das, also der Reifen wird nicht verbrannt, sondern ich bin jetzt nicht 100% in diesen chemischen Details drin, auf, ich glaube, bei 700 Grad im Prinzip thermisch verarbeitet. Da gibt es dann drei Stoffe, die daraus entstehen. Das ist einmal ein Gas. Das wird im Prinzip benutzt, um diese Maschine am Laufen zu halten. Also die läuft autark. Dann gibt es Öl. Das wird verkauft an zum Beispiel VD. Mit denen arbeiten wir da zusammen. Die können da Klamotten draus produzieren oder wird halt in andere Industrien verkauft. Und es wird halt so ein Recovered Carbon Black, nennt sich das, gewonnen. Und das setzen wir tatsächlich jetzt wieder in der Produktion von neuen Reifen ein. Also letztes Jahr haben wir den grünen Marathon vorgestellt. Im Prinzip die Weiterentwicklung von unserem Marathon, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Und wir haben jetzt sogar den Schritt geschafft, dass für 70% unserer ganzen Produktpalette dieses Recovered Carbon Black eingesetzt wird. Und das ist halt, also das hat so krasse Ausmaße auf den CO2-Wert. Also wir sparen 80% Emissionen dadurch ein, weil diese Gewinnung vom Virgin Carbon Black heißt das, ist eigentlich somit der schädlichste oder umweltschädlichste in der Reifenproduktion. Da können wir jetzt bei, wie gesagt, 70% der Reifen komplett drauf verzichten.
So wie du mir das erklärt hast, erstmal so mit Carbon Black, klingt es für mich schon wie so ein Abfallprodukt, eigentlich von einem anderen Prozess, aber jetzt wird es endlich so eingesetzt quasi.
Ja, ist genau das,
Aber ihr seid da die Einzigen, die das momentan so gestalten. Ja. Ist auch eigentlich krass, wenn du siehst, wie groß die Autoindustrie ist und die Herstellung. Dass da noch kein...
Also da gibt es sicherlich Gründe, warum das nicht funktioniert. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, warum wir die Einzigen sind.
Aber,
auch gleich nochmal Infos holen.
Aber ist es denn wirtschaftlich auch? Oder also war es erst nicht wirtschaftlich und wird irgendwann auch wirtschaftlich, dieses Thema?
Also wir verdienen damit kein Geld. Also das ist schon zurzeit eine Initiative, die uns einfach wichtig ist, die wir voranbringen. Natürlich ist es auch ein gutes USP für unsere Reifen, ist klar. Aber es ist zurzeit noch kein, also damit verdienen wir jetzt an sich kein Geld in diesem Prozess.
Das heißt, es kann jeder oder jede Kundin, wie auch immer, Partner, Radläden, hast du gerade gesagt. Genau. Da kann man eigentlich jeden Reifen, den man hat, eigentlich hinbringen.
Genau, also das ist nicht auf Schwalbe-Reifen begrenzt. Also du kannst jedes Produkt da oder jeden Hersteller da abgeben. Meistens nehmen die, also das ist nicht umsonst für die Händler. Also wir haben halt so hohe Kosten, dass wir das ein bisschen mit den Händlern uns teilen müssen. Im Prinzip die Logistikkosten. Und da empfehlen wir dem Händler, dass er das mit einem Euro oder 1,50 Euro 50 irgendwie an den Kunden weitergibt. Aber es ist dem Händler überlassen, wie er es macht.
Okay.
Wo kann ich mir das angucken, wo ich so einen Laden finde?
Bei uns auf der Website gibt es so eine Übersicht. Da gibt es so einen Reifen-Recycling-Händler-Finder. Okay. Da kannst du das anschauen.
USP hin oder her, es ist ja zu hoffen, dass sich und auch zu erwarten, dass sich
so. Ja, also wir nehmen Prozesse das tatsächlich ernst. Also ich meine, du siehst irgendwie heutzutage, jeder versucht, also ich war jetzt im März auf der Taipei Cycle Show in Taiwan und gefühlt macht da jeder jetzt, also nicht nur Reifenhersteller, jeder Komponentenhersteller hat jetzt auf einmal irgendwie ein CSR-Thema, was er spielen muss. Und das ist uns halt, also das ist für uns jetzt kein Marketing. Wir meinen das schon ernst. Ne? Wir haben eine CSR-Abteilung eingeführt, die inzwischen mit 5 Personen besetzt ist, vom Chemiker zu Leuten, die eher sich um die Kommunikation kümmern. Und das ist schon einer unserer Unternehmenswerte. Wir haben damals in den 90ern hatten wir schon das erste Mal so Recycling angeboten. Damals haben wir da im Prinzip so Werkstattmatten draus gemacht oder für Messe. Also da wurden halt alte Reifen so zerkleinert und dann gab es da Matten draus. Aber das haben wir irgendwann eingestellt, weil es auch kein richtiges Recycling ist. Und seitdem eigentlich immer versucht zu überlegen, wie wir da was besser machen können.
Noch eine Frage von mir. Aus deiner Sicht, was ist so ein Fact, den jetzt so ein Rennradfahrer, ein Besenwagenhörer oder so, der fährt mit Schwalbereifen rum, welchem auch immer. Was denkst du, was sollte der noch wissen? Was eigentlich keiner weiß über so einen Reifen? So was da drin steckt oder was da noch so dran hängt? Fällt dir was ein?
Das geht jetzt wieder ein bisschen diese Nachhaltigkeitsschiene, aber was mir halt echt immer wieder durch den Kopf geht, wie viel Handarbeit, also vom Angefangen wirklich von der Rohstoffgewinnung in so einem Reifen steckt. Ja. Und das ist halt echt, also gerade wenn wir mal auf Messen oder Events sind, also wir sammeln auch die Reifen ein und versuchen die dann zum Recycling zu bringen, aber dann sehe ich manchmal so einen Haufen an Reifen, die eigentlich noch gut sind. Wo ich mir denke, ey, da steckt eigentlich so viel kleine Arbeit drin und so das Nachhaltigste an einem Reifen ist eigentlich, den lange zu fahren und halt nur auszutauschen, wenn man es wirklich benötigt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen wirtschaftlich gesehen kontraproduktiv, sowas zu sagen, aber ne, das ist halt echt das ist nicht einfach nur so ein schwarzes Stück Gummi, da steckt einfach viel Handarbeit und viel Liebe am Ende auch drin.
Ja, ey, führ uns nochmal ganz kurz da durch. So durch diesen Prozess, wie viel Handarbeit da drin steckt. Also so kurz, wie du es jetzt hinkriegst.
Angefangen bei der Rohstoffgewinnung, geht halt morgens ein Mann oder eine Frau in den Dschungel und schnitzt einen Baum an. So. Ja. Und dann wird über 3 Tage wird das geronnen und dann wird dieser Kautschuk weiterverarbeitet.
Das kommt in so ein kleines Becherchen rein, das hängt am Baum dran.
Ja, genau. Und dann wird das zusammengetragen, bis genug vorhanden ist, dass man das verkaufen kann. Dann wird das natürlich weiterverarbeitet, so dass wir das in der Produktion einsetzen können. Dann sind wir bei den Nylon-Karkassen, die auch aufwendig hergestellt werden. Da arbeiten wir jetzt auch mit einem Unternehmen in Taiwan zusammen, die so Karkassen aus alten Fischernetzen zum Beispiel herstellen. Irgendwie in Taiwan wusste ich auch nicht. Der ganze Meeresboden ist im Prinzip voll mit Fischernetzen, weil es einfacher ist, Fischernetze einfach abzuschneiden, anstatt die zu versorgen. Also es ist günstiger, einfach neu zu kaufen. Die fischen die jetzt also tonnenweise aus dem Meer. Das geht auch nicht maschinell. Und dann wird der Reifen an sich natürlich, es gibt verschiedene Entwicklungs- oder Produktionsschritte, die parallel laufen. Also es muss dann diese Karkasse muss mit Gummi beschichtet werden, es muss eine Lauffläche erstellt werden, es muss ein Pannenschutz erstellt werden. Und am Ende wird das dann alles ja semi-manuell, also es gibt schon maschinelle Unterstützung, aber dann auch per Hand im Prinzip zusammengebaut und dann am Ende vulkanisiert. Also das sind einige Schritte, die in so eine Reifenproduktion eingehen. Gibt es bei uns auf dem YouTube-Kanal ein längeres Video, was das ziemlich gut erklärt.
Das war für mich auch so was ganz Neues. Also man setzt sich natürlich mit dem Fahrrad, das man so benutzt, halt auch als Radprofi auseinander. Und ich wusste über viele Sachen Bescheid, wie das gemacht wird. Also gerade mit so Rahmenbau und so beschäftigt man sich ja dann auch irgendwie so, was ist da gerade gut und nicht. Und Reifen waren für mich einfach immer nur so ein Produkt, das war halt nötig, aber das wurde auch nicht so hoch gewertschätzt. Ich glaube, dass im Spitzensport jetzt auch erst seit ein paar Jahren und auch gerade, kommen wir vielleicht nochmal zu später, im Gravel-Bereich ja so ein Riesenthema geworden. So zum größten Teil meiner Karriere hast du halt einfach nur einen Reifen gehabt, so vom Sponsor, und das war dann auch mehr oder weniger egal.
Am besten hat der gehalten und hat.
Und dann war das halt einfach so ein Wegwerfprodukt, aber seit ich jetzt so mal genau weiß, was da eigentlich dahinter steckt, habe ich auf jeden Fall auch nochmal eine andere Wertschätzung gegenüber dem Produkt Reifen. Also jetzt nicht nur, dass ich einen schnellen Reifen haben will, sondern ich weiß jetzt auch, wie so ein Ding überhaupt gebaut wird. Das war vorher sowas, was auf jeden Fall bei mir gar nicht so im Bewusstsein stattgefunden hat.
Beim Thema Nachhaltigkeit hast du gerade schon gesagt, habt ihr so einen Partner, der alte Fischernetze nutzt für bestimmte Komponenten, geht ihr da aktiv auch auf die Suche, und ihr habt ja eine Abteilung jetzt, wo du schon meinst, so 5 Leute, dass ihr guckt, wie man den Reifen noch nachhaltiger gestalten kann. Also das ist ja, ich stelle mir jetzt sogar vor, das ist ja einfach eine Investition eurerseits. Ich meine, das wird sich irgendwann auch lohnen, ist dann auch nicht nur irgendwie kein Image, sondern ist ja auch, irgendwann wird sich auch ein Vorteil daraus ergeben. Aber wie aufwendig ist das, so wirklich dann so weltweit diese Partner zu finden und vielleicht auch neue Technologien?
Ja, also wir haben das, also ich glaube, von chemischer Seite haben wir das gut vor inzwischen, glaube ich, 12 Jahren angefangen, mal richtig zu analysieren. Also wir mit einem Institut in Hamburg, IPEA heißen die, die haben dieses Cradle-to-Cradle-Konzept entwickelt. Mit denen haben wir mal eine Analyse von allen unseren Inhaltsstoffen gemacht. Und die sah damals vor 12 Jahren noch nicht so rosig aus, was Nachhaltigkeit angeht. Und da haben wir im Prinzip dann Schritt für Schritt versucht, diese Dinge auf grün, sei es jetzt mal in Anführungszeichen, zu stellen. Und sind da im Prinzip jetzt, haben das fast geschafft, diese ganzen Inhaltsstoffe umzustellen. Und das ist natürlich, bei vielen Sachen brauchst einfach noch, nicht von uns, aber generell von der Industrie, irgendwie noch so eine weitere Entwicklungsschritte. Aber das sind immer mehr Dynamik auf. Und manchmal hat man dann auch oft den Fall, dass man denkt, man macht irgendwas nachhaltiger, aber es ist gleichzeitig auch besser. Also das heißt nicht immer, dass es unbedingt ja, nachhaltiger und teurer und schlechter wird, sondern also da kommt gerade ganz viel Fahrt in diese Thematik.
Ich glaube, es ist ein generelles Problem auch, ne? Also zumindest ist in Deutschland so eine Wahrnehmung, dass Grün auch immer gleichzeitig heißt, vielleicht irgendwo ein Qualitätseinbuße oder halt, also es ist auf jeden Fall nicht unbedingt immer positiv.
Eine positive Verbindung, das ist eigentlich immer auch unsere erste Prämisse. Also wir würden jetzt nichts einsetzen, was zwar nachhaltig ist, aber dadurch die Qualität runter leidet. Also wir haben immer den Standard, den wir halten wollen und dann eher verbessern wollen und dann gleichzeitig das Ganze noch nachhaltiger zu gestalten. Mhm. Und ja, wir gehen dann auch aktiv auf Suche mit unserem Partner.
Was denkt ihr, wie, also bis zu welchem Punkt kann man einen Reifen nachhaltig haben in der Zukunft?
Ich meine, es kommt halt darauf an, also da muss man nachhaltig, glaube ich, erstmal richtig definieren. Ne? Also so, ich meine, am nachhaltigsten ist, wenn ein Reifen halt ewig hält und kaum Abrieb hat. Also ich glaube, das Nächste, wo man, also ein Reifen hat halt immer noch Abrieb am Ende, ne? Und der landet halt am Straßenrand oder im Wald. Wenn man das jetzt noch irgendwie schafft, dass das sich irgendwie noch biologisch abbaubar macht oder da Pflanzen draus wachsen oder Tiere das essen können oder also keine Ahnung. Also das sind halt Sachen, da geht es glaube ich in ganz viele Richtungen, wo man sich noch entwickeln kann. Ich glaube erstmal oder wo wir jetzt gerade dran sind, halt alle Inhaltsstoffe irgendwie recycelbar, nachhaltig und halt mit einem ja so klein wie möglichen Fußabdruck zu entwickeln. Aber ich glaube, da geht es noch in ganz andere Dimensionen. Also gerade, also sind wir beim Fahrradreifen ja noch beim recht kleinen Thema, also Autoreifenabrieb.
Ich wollte gerade auf das Thema kommen und da nochmal nachfragen. So, arbeitet ihr zusammen mit irgendwelchen Autoreifenherstellern oder könnt ihr da auf Prozesse bei denen irgendwie zurückgreifen, Erfahrungen zurückgreifen? Gerade jetzt so Abrieb, ne? Also brauchen wir nicht drüber reden. Der Fahrradreifenabrieb, der wird auf jeden Fall in keinem Verhältnis zum Autoreifenabrieb stehen.
Nee. Also es gibt in der Tat so ja, ein paar Verbände natürlich, da sind die sind natürlich auch große Autoreifenhersteller bei, aber so einen riesen Austausch gibt es da jetzt nicht. Ich glaube, es wird eher so sein, dass irgendwann Technologien entwickelt wird, die dann auch bei uns einfach ja, zu Nutzen kommen werden.
Der essbare Reifen.
Ja. Ja, also ich meine, das ist halt
immer so. Ich fand schon ein paar gute Produktnamen an.
Ich auch. Also es gibt immer, es wird noch super interessant werden, glaube ich, wo das hingeht. Ne? Also kann ein Mountainbike-Reifen nicht auch gleichzeitig dafür sorgen, weiß ich nicht, dass mehr Blumen im Wald wachsen oder keine Ahnung. Also wer weiß, was da alles noch entstehen kann. Aber
also wir haben ja jetzt gerade noch gehört, dass ihr halt zum Teil in Asien produziert. Ihr habt aber auch hier im Standort Reichshof, sind ja nicht nur Büros, sondern hier wird ja auch richtig gearbeitet.
Ja, in der Tat wird ja, ja genau, also wir wird schon richtig gearbeitet. Was du meinst, natürlich, ja, hier wird auch produziert. Eigentlich folgt das derselben Logik, ne? Also die Reifen werden in Asien produziert, weil da die Rohstoffe herkommen. Die Aerotan, also die TPU-Schlauchproduktion machen wir in Deutschland, weil da beziehen wir das Material von unserem Partner BASF in Deutschland und dann dieselbe Logik. Es wird keinen Sinn machen, das erst nach Asien zu shippen, um es dann wieder hierhin zu shippen. Deswegen machen wir es hier im Haus, genau.
Genau, aber ihr habt dann hier die Logistik und halt auch Tests. Ne? Also ich meine, die ganzen Produktmanager sitzen hier, Marketing, Vertrieb,
ach so, ja, ja, genau.
ETC. Also ich meine, ihr habt ja, also wenn wir da oben bei euch, ist manchmal auch leicht, sich zu verlaufen für Leute, die hier nicht täglich sind. Und dann läuft man auch ein paar Laboren
vorbei. Ja, ja, genau, dann nochmal einen Schritt zurück. Also genau, ja, ne, wie ich schon sagte, die ganze Expertise, Produktion, Gummimischung von den Butylprodukten, Kautschukprodukten findet in Asien statt. Aber hier natürlich die Produktentwicklung. Also wir sind diejenigen, die das, die auch den Markt analysieren, die gucken, wo die Trends sind, die Produkte dann entwickeln, also vom, also die ganzen Designs der Produkte und natürlich dann Vertrieb und Marketing.
Du hast schon angesprochen, ihr habt letztes Jahr das Rebranding gemacht. Also ihr habt ja Marke, es ist offensichtlich, ihr habt die Schwalbe verändert. Die Schrift sieht ein bisschen anders aus und eine neue Farbe. Warum?
Ja, genau. Also wir haben, wie schon angesprochen, eine super große Zielgruppe. Also vom Alltagsfahrer bis zum Mountainbiker, Rennradfahrer. Und vielleicht die Herausforderung, die wir früher mal hatten oder die wir immer noch haben, aber wo wir früher vielleicht nicht den besten Job gemacht haben, ist immer, wenn wir neue Technologie, neuen Reifen, neues Produkt vorgestellt haben, haben wir halt spezifisch für die Zielgruppe Marketing gemacht. Das hieß, wir haben irgendwie neue Bildsprache entwickelt, neue Schriften, neue Farben benutzt. Dadurch hatten wir so einen bunten Blumenstrauß an Logos, an verschiedenen Dingen, dass wir irgendwie so eine Konsistenz verloren haben. Und das wollten wir wieder reinbringen. Haben uns dann die Frage gestellt, was haben eigentlich alle diese Fahrradfahrenden gemeinsam? Was die gemeinsam haben, ist, die wollen alle ihr Ziel erreichen. So, das kann sein, ich will morgens meine Kinder ohne Platten im Cargo-Bike zur Schule bringen oder ich will halt irgendwie Downhill-Trail runterfahren oder ich will meine persönliche Bestzeit irgendwie am Strava-Segment knacken. Und wir als Schwalbe sind halt diejenigen, die Leute dabei unterstützen. Sondern haben wir diesen Claim entwickelt, Get There, also unsere Aufmunterung, ey, traut euch, euer Ziel zu erreichen, ne? Denn Schwalbe als Partner unterstützt euch, ist aber auch, also ist nicht nur für Fahrradfahrer gedacht, ist auch für unsere Mitarbeiter, ne? Also so ein Projekt wie das Reifenrecycling, worüber wir gesprochen haben, hat auch super viel Mut irgendwie gebraucht und Unterstützung von, sag ich mal, allen Seiten, dass so ein Projekt angegangen wird. Und genau, als wir diesen Claim verabschiedet haben, haben wir uns überlegt, ja, jetzt müssen wir es auch irgendwie in Design übersetzen. Wir haben dann uns von dem alten, dunklen Blau verabschiedet und wollten eher so ein frisches Blau, was so ein bisschen an so einen Morgenhimmel erinnert, wollten das einführen. Also es soll so ein bisschen diese Frische, die man am Morgen vor so einer Ausfahrt irgendwie hat, ne? Also ihr könnt euch vorstellen, ihr kommt morgens aus der Tür und es ist so dieser schöne, frische Morgenhimmel, der so ein bisschen diese, ja, Aufregung, Aufmerksamkeit, Vorfreude signalisiert. Und dann das Logo ist halt eine Schwalbe. So stilisiert, aber eine Schwalbe dann im Prinzip auf dem Morgenhimmel, wo eine Schwalbe halt auch natürlich unterwegs ist. Und das Ganze wirkt dann jetzt halt deutlich frischer und halt einheitlicher. Und genau.
Ich feiere lieber nachmittags.
Ja, der Himmel ist dann ja nachmittags auch meistens hell. Also nicht in Deutschland unbedingt, aber.
Nee, absolut. Absolut gelungen auf jeden Fall, was ihr da an den Start gebracht habt.
Mir ist auch gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass in dem alten Logo ja auch eine Schwalbe versteckt war.
Ich habe mich immer gefragt, was
so alte Logo Bogen sein.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall beim neuen auch besser.
Das Interessante war tatsächlich, wir haben viel Feedback bekommen, so von internationalen Kunden und auch Athleten etc. Nicht Athleten unbedingt, aber von Leuten, die dann meinten, ja, was ist denn das? Wir sehen eine Schwalbe, Swallow. Also, ah, die haben gar nicht gecheckt, dass Schwalbe Swallow heißt. Also das mussten wir dann auch nochmal erklären. War dafür auch ganz gut.
Alright, ich würde sagen, jetzt fliegender Wechsel. Der nächste Protagonist sitzt schon bereit und wollte eben schon einschreiten ins Gespräch. Wir begrüßen Jakob Maaßen, der darf sich auch gleich mal vorstellen und seine Position dazu. Hi Jakob.
Hi.
Was treibst du bei Schwalbe?
Ich bin einer der Produktmanager für Dropbar, so nennt sich das bei uns, also Rennrad und Gravel. Ja, war auch vorher schon in anderen Bereichen noch dabei, also Schläuche, Rollstuhl haben wir ja auch, aber mittlerweile nur noch Rennrad und Gravel.
Und wie Paul gerade schon gesagt hat, jetzt reden wir nur noch über Wattwerte und Rollwiderstände. Und erzähl mal, wo du vom Fahrradfahren herkommst.
Ja, also ich glaube, die Geschichte hat tatsächlich von Anfang an was mit Schwalbe zu tun. Mein Vater war Triathlet und hat so Langstreckenrennen gemacht oder Brevets, also Paris-Brest-Paris und sowas. Und ich habe früher alle möglichen Sportarten gemacht, also Schwimmen, Wasserball, Rugby, Leichtathletik, einfach so alles, also was mich so interessiert hat. Und über meinen Vater bin ich dann aber doch ja öfter mal irgendwie am Radsport hängen geblieben oder konnte mich damit zumindest gut identifizieren. Da gab es in Köln auf der Albert-Richter-Bahn immer dieses Friday-Night-Rennen, so ein Bahnradsport-Event, ziemlich groß aufgezogen. Am Anfang irgendwie, ich glaube, das waren 6 Events pro Jahr mit Weltmeistern, mit allen Nationalteams, vom Sprint über Mannschaftsverfolgung, also wirklich wie so ein Weltcup heute, auch mit guter Zuschauerpräsenz. Und das hat mich irgendwie total begeistert. Und ja, bin dann irgendwie selber da so ein bisschen hängen geblieben, bin einmal die Woche da auf die Bahn gekommen, habe da irgendwie das Jugendtraining mitgemacht. Ja, und bin dann ziemlich früh in Kontakt mit Lars Teutenberg gekommen, der meinen Vater mal ausgestattet hat mit Reifen. Also weil die halt Ende der 90er, Anfang der 2000er hat halt Schwalbe angefangen, Rennradreifen zu entwickeln. Und ja, Lars hatte irgendwie den Kontakt zu meinem Vater. Der war damals für Schwalbe tätig. Also ihr hattet den ja auch schon im Podcast. Genau, der war damals für Schwalbe freiberuflich tätig. Ein bisschen Entwicklung, aber vor allen Dingen so Teamliaison. Und ja, irgendwie gab es dann den Kontakt. Dann gab es irgendwie auch die Idee, ja, wieso soll der Junge nicht auch mal irgendwie eine Rundstreckenrennen mitfahren, wenn er doch eh schon auf der Bahn trainiert. Ja, und dann bin ich so in diesem NRW-Rundstreckenzirkus gelandet. Für ein paar Jahre war auch mal ganz kurz in der KT-Szene.
Dann der sagt, mit, erzähl, die Leute kennen das ja teilweise.
Ja, ich war bei Kota Inneland für ein Jahr. Das war so, ja, das einzige Jahr, wo ich dann mal so ein bisschen höher gefahren bin.
Habt ihr euch da überschnitten?
Ja,
Andi ist
wir waren Teamkollegen.
Ihr wart Teamkollegen.
Wir waren tatsächlich Teamkollegen, ja. Genau, also allein dadurch, dass wir beide Kölner sind, kannten uns natürlich auch schon vorher, Andi und ich. Also
und da, hat er was drauf gehabt früher?
Also ich habe mir gerade mal die Ergebnisliste angeguckt. Das machen wir jetzt. Das mache ich ja öfter mal bei den Gästen, die wir haben. Saison 2009, wo wir beide zusammengefahren sind, hat es auf jeden Fall ein gutes Rennprogramm. Viele Profirennen auch international gefahren. Allerdings die Finisher-Quote wäre ausbaufähig gewesen.
Ausbaufähig, ja, auf jeden Fall. Ja, nicht mein bestes Jahr. Ja, ich glaube, ja, ich auf der Bahn war ich nicht so schlecht.
Ja.
Aber danach hat es auch schnell abgebaut. Solange es irgendwie unter einer Stunde war, konnte ich noch mithalten. Darüber hinaus, ich glaube, ja, der wäre so guter Rat von außen nochmal nötig gewesen, vernünftige Ernährung und so weiter. Ich meine, es waren auch noch andere Zeiten, ja, aber ja. Ja, alles, was so unter einer Stunde war, konnte ich ganz gut mithalten. Und ja, dann bei den Profis waren die Rennen auf jeden Fall zu lang für mich.
Aber damals sind wir auch schon Schwalbe gefahren.
Ja, richtig. Also ja, das hat sich dann so weiterentwickelt. Also Lars war dann nicht mehr bei Schwalbe, aber trotzdem gab es die Querverbindung. Tatsächlich, ich wurde eigentlich von Anfang an von Schwalbe unterstützt, immer mit Material. So Spielereien wie zum Beispiel für die Rundstrecke extra eine super weiche Gummimischung. Da hatte ich auch in der U13 schon Zugriff drauf. Eigentlich total verrückt, wenn mich, also mich heute in U13, also ja, würde ich einfach sagen, fahr einfach. Aber ja, der Lars Teutenberg, der hatte da schon pfiffige Ideen, hat die mit ins Produktmanagement damals mit reingetragen. Der damalige Produktmanager, Markus Hachmeier, der ist immer noch hier, ist jetzt unser Senior. Und ja, zu dem gab es dann eigentlich schon früh Kontakt. Ja, und dann, mein Vater ist halt viel, viel mehr Kilometer gefahren. Natürlich, also war auch schwerer, hatte auch mehr Verschleiß. Also da war man mehr an den Ergebnissen oder an den verschlissenen Produkten interessiert. Aber ja, den Kontakt zu Schwalbe gab es eigentlich immer.
Ja, worauf ich hinaus wollte, grundsätzlich ist halt, dass jemand mit so einer Vergangenheit, wie du gerade erzählt hast, dann natürlich hier auch viel einfacher oder schneller in so einem Bereich landet, wo man über Wattwerte und Rollwiderstände redet, weil das einfach halt dann auch irgendwo deine Leidenschaft ist und dein Interessensgebiet und so. Und jetzt kannst du ja mal so einen ganz groben erstmal Einblick geben, so was hier dein Alltag heute ist und welche Probleme Paul Voss dir bereitet.
Ja, eigentlich spannend.
Herausforderungen.
Also ich glaube, der Begriff Produktmanager ist bei uns so ein bisschen irreführend, weil wir als Produktmanager nicht nur wirklich das Portfolio managen, was bei anderen Brands jetzt der Fall wäre, sondern wir stecken auch in Entwicklung mit drin. Also machen halt gleichzeitig Entwicklung, tragen aber auch viel ins Marketing mit rein, also haben irgendwie sehr viele Hüte auf. Wir sind also von Anfang an auch für die Produktentwicklung zuständig. Also haben die initiale Idee, haben vielleicht irgendwie eine Lücke oder ja, eine Lücke im Portfolio entdeckt, vielleicht irgendwie eine Besonderheit, die sich gerade auf dem Markt entwickelt, wo man sagt, okay, da tut sich gerade was, vielleicht sollten wir da auch irgendwie ein spezielles Produkt machen. Da hat man eine Idee und dann macht man aber auch wirklich die technische Begleitung von A bis Z. Also Philipp hat es angesprochen, die Entwicklung ist zweigeteilt. Einerseits auf der deutschen Seite mit den Produktmanagern und auf der anderen Seite dann die Koreaner, die Expertise im Compounding haben. Ja, und da tragen wir dann alle möglichen Dinge erstmal zusammen. Und durch viele Iterationen entwickelt sich dann halt ein neues Produkt oder ein neues Profil erstmal. Und dann geht das so Schritt für Schritt weiter. Und ja, irgendwo stehen dann auch die Athleten. Also wir betreuen tatsächlich auch die Athleten mit, verteilen dann Muster von so einem neuen Produkt vielleicht auch erstmal unter den Athleten, holen da Feedback ein, haben weiterhin sehr viele Testfahrer, die für uns vielleicht auch inkognito Sachen testen können. Mit Athleten ist es ja auch nicht immer so leicht. Die haben mittlerweile alle einen Instagram-Account und posten das auch gerne mal schnell, vergessen das, dass sie vielleicht irgendwie da gerade was fahren, was noch nicht jeder sehen sollte. Ja, und wenn man dann zufrieden ist mit der Entwicklung und sagt, okay, jetzt sind wir in einem Status, da haben wir auch geprüft, dass wir die Sachen auch ja zum Beispiel überhaupt in der Masse produzieren können. Das ist eigentlich so die größte Herausforderung oft, was so neue Produkte angeht. Dann betreuen wir auch noch so die ganze Einführung in den Markt. Also wir verbringen dann sehr viel Zeit mit dem Vertrieb, versuchen da irgendwie die Timeline zu managen, koordinieren auch den Einkauf der ersten Mengen zum Beispiel. Hm. Also wir machen von A bis Z eigentlich alles, was so die neuen Produkte angeht.
Ja. Wie groß ist da der Kampf zwischen dem, wo ihr, also in Anführungsstrichen, Bock drauf habt, also wo ihr merkt, okay, wir hätten jetzt gerne für unsere Top-Athletin so und so ein Produkt und das aber in den Vertrieb zu geben, und die müssen ja wahrscheinlich auch das irgendwie so einen Daumen hoch machen, oder? Also macht ja keinen Sinn, ein Produkt auf den Markt zu bringen, wo sie selber vielleicht nicht unbedingt den Markt sehen.
Ja, also am Ende tragen bei uns die Produktmanager die Verantwortung dafür, ob Produkt erfolgreich ist oder nicht. Klar wird das mit dem Vertrieb abgestimmt. Ich würde sagen, bei uns, also bei Schwalbe, ist die Hürde für neue Produkte so gering wie nirgendwo. Also wir haben ganz, ganz kurze Wege, ganz, ganz kurze Entscheidungswege. Wir können eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, tun und lassen, was wir wollen, aber wir haben schon sehr, sehr große Entscheidungsfreiheit. Das ist in Konzernen ganz anders. Also da schreiben die erstmal 20 Seiten irgendwelche Product Briefs und müssen sich erklären, warum und hier und da. Bei uns ist es halt ein Gang zum Büro vom Chef. Da wird das kurz erläutert. Der ist selber Radfahrer. Der weiß einfach Bescheid. Und dann gibt es in der Regel einen Daumen hoch, wenn man das vernünftig erklärt, und dann wird das Projekt angegangen. Kann natürlich sein, dass man aus anderen Gründen dann am Ende dann doch sagt, das ist jetzt doch nicht passend, aber wir können erstmal sehr, sehr frei entscheiden.
Ja. Wie entstehen Innovationen bei euch? Ich meine, wir haben ja oft Straßenbereich hatten wir vorhin schon das Thema, es gibt den Pro One in verschiedenen Ausführungen, und da kommen auch in Zukunft neue Produkte, die vielleicht auch einmalig sind, wieso, wie sie dann in dem Moment auf den Markt kommen. Und im Gravel-Bereich ja auch passiert ja auch extrem viel gerade. Das heißt, ihr müsst ja auch immer irgendwie gucken, wo können wir noch irgendwie einen Vorteil rausholen. Aber wie entsteht das? Passiert das bei euch? Passiert das in Asien? Also was jetzt Gummimischung angeht. Klar, Profile und so ist wahrscheinlich hier vor Ort. Aber jetzt gerade was so Punchschutz, Rollwiderstände, also die Zusammensetzung angeht.
Ja, also genau, wie du schon ansprichst, das muss man zweiteilen. Also Profile und Produkte, das kommt von uns. Da haben jetzt unsere koreanischen Kollegen relativ wenig mit zu tun. Da entstehen die neuen Ideen eigentlich aus regelmäßigen Meetings. Also ich habe ja noch weitere Kollegen, die auch Rennrad und Gravel betreuen. Da sitzen wir regelmäßig zusammen, tauschen Ideen aus, tauschen uns auch ganz viel aus mit anderen Fahrradmarken. Also oft entsteht ein Produkt auch, weil sich ein Produktmanager von einer Fahrradmarke denkt, hey, ich würde gern ein besonderes Fahrrad machen, mir fehlt jetzt aber eigentlich der passende Reifen dazu. Sei es eine Größe oder sei es ein Profil.
Ja, ein gutes Beispiel ist ja dafür der Pro One 38, den ich letzte bei der EM gefahren bin. Der ist ja auch eigentlich entstanden wollen, Radhersteller für das Rad, was sie konzipiert hatten, Reifen brauchten, oder?
Genau, also am Ende wurde der Reifen jetzt sehr erfolgreich bei der Gravel-WM gefahren. EM war es. EM. Aber ursprünglich war der konzipiert für ein E-Rennrad, E-Gravelbike. Genau, da entstehen halt öfter mal so Sachen, einfach aus engen Gesprächen mit Marken, die wir, ja, mit denen wir uns regelmäßig austauschen. Also in der Regel mit den meisten Kunden ein bis zweimal pro Jahr. Genau, und das zweite ist dann die Entwicklung der Materialien. Da würde ich sagen, Hauptverantwortung liegt auf jeden Fall bei unseren koreanischen Kollegen. Da haben wir täglich E-Mail-Kontakt oder auch öfter mal ein Teams-Meeting. Die waren jetzt auch nach der Eurobike 3 Tage hier. Also wir kommen gerade aus der Konferenz sozusagen raus. Die haben wir einmal im Jahr, langes Meeting. Wir geben aber auch immer wieder Input. Also wir beobachten auch, was können bestimmte Hersteller von Textilien. Wir testen auch sehr viel Konkurrenzprodukte hier, analysieren die auch. Wenn wir da sehen, hey, irgendwie der Hersteller XYZ ist uns in einem Bereich voraus, dann wollen wir natürlich versuchen, eine technisch gleichwertige Lösung zu finden. Ja, und dann gehen halt, also ist einerseits natürlich das Problem, selbst wenn du das Material findest, ist es bezahlbar? Mhm. Ist das in der Kalkulation noch sinnvoll? Entspricht es unseren CSR-Vorgaben? Also Nachhaltigkeit ist ja auch sehr wichtig und. Also da geht dann unser Job auch weiter, dass wir das alles prüfen müssen. Auf der anderen Seite muss natürlich auch die Produzierbarkeit gewährleistet sein. Also es bringt halt nichts, jetzt eine super komplexe Konstruktion zu bauen, wo man dann aber nur 10 Reifen am Tag als Output hat zum Beispiel. Ne?
Also, ja. Aber wie lang ist dann so der zeitliche Ablauf von die Idee entsteht? Also ihr sitzt zusammen in eurer Dreier-Vierer-Runde, habt ihr den Reifen, egal welcher Bereich, von wem wir auf den Markt bringen, jetzt in dem Fall bei euch Dropbar, bis dann zum Release? Also von was für einer Zeitspanne reden wir da?
Ja, die Zeitspannen werden momentan immer länger, weil sich einfach so die ganze Industrie gerade professionalisiert. Also auch quasi Vorgaben der Kunden, was für uns halt meistens die Fahrradhersteller sind. Also wir haben halt, das eine Business ist der Ersatzmarkt und das andere Business ist halt die Erstausstattung. Und bei der Erstausstattung werden immer strengere Vorgaben gemacht, wann ein Produkt schon fertig sein muss, damit es dann später auf so einem fertigen Rad landet. Und allein da reden wir eigentlich schon von einem Jahr Vorlauf. Also ich muss schon ein Jahr vorher, bevor jetzt ein neues Rennradmodell auf den Markt kommt, muss ich denen schon alles sagen können. Vom Preis, alles Mögliche, ne? Also Herkunftsland und so weiter. Also das ist super komplex, sodass sich allein, weil es diese Entwicklung gibt, eigentlich schon diese Timeline immer mehr verlängert. Ich würde sagen, wir sind da noch schnell. Wenn wir unbedingt ein neues Produkt haben und durchdrücken wollen, dann brauchen wir vielleicht ein Jahr. Und dann ist es vielleicht nicht in der Erstausrüstung direkt verfügbar, aber im Ersatzmarkt zum Beispiel. Mhm. Es gibt aber auch Sachen, die viel, viel länger dauern und dann 4 bis 5 Jahre brauchen. Wir haben auch Beispiele mit noch mehr Zeit.
Ich kenne das ja mittlerweile auch aus der anderen Perspektive, also von den Produktmanagern, die dann bei uns bei Rose sitzen. Und da werden ja dann auch tatsächlich mit euren Reifen, und die müssen ja quasi von euch auch in Daten verfügbar sein, schon die Aerodynamik der Felgen und des Fahrrades durchgerechnet, was in 1 oder 2 Jahren auf den Markt kommt. So, ne? Also und dann eben auch, genau, mit was wird das dann gespeckt? Das bedeutet, welche Produkte sind später an so einem Komplettrad dran? Und das ist dann natürlich auch ein Reifen, der mitberechnet werden muss, mitbestellt werden muss, auch schon mit diesem Vorlauf. Und das ist crazy, was da so für Zeiten teilweise dahinter stehen in der Radindustrie, was der Kunde dann gar nicht auf dem Schirm hat, wenn der halt dann irgendwann bei Release des Rades ist nicht verfügbar. Welche Produkte sind da aber alle drin und so weiter, ne?
Ja, also genau, da versucht man, glaube ich, gerade auch sich ein bisschen an die eigene Nase zu packen. Mhm. Also die Pandemie hat gezeigt, dass die Fahrradindustrie an sich ja, da vielleicht auch ein bisschen lax war, was so Vorplanung und so angeht. Wir haben ja jetzt gerade das Problem, dass eigentlich eine Überversorgung im Markt da ist. Die entsteht natürlich daraus, dass halt eben diese ganzen Prozessabläufe nicht so strikt sind. Und da gehen natürlich viele Brands jetzt über und sagen, okay, wir müssen da mal ein bisschen mehr Organisation reinbringen. Das ist eigentlich das Schöne an der Industrie, dass sehr flexibel gearbeitet wird und auch sehr schnell neue Ideen in den Markt kommen. Andererseits ist es halt auch nicht immer gut, je nachdem, ja, wie groß auch so eine Brand dann ist, müssen die jetzt einfach auf mehr Professionalität achten, was gerade diese Prozesse angeht.
Ich will den Hörern jetzt auf jeden Fall nochmal irgendwie so einen kleinen Einblick geben. Ich habe das nicht unter Kontrolle, aber ihr zwei vorhin unten in der Küche beim Kaffee, über Rollwiderstände, Aerodynamikwerte, du kennst ja fast jeden Wert davon. Wie viel, oder das ist auch dann wirklich dein Steckenpferd, oder? Also wenn so ein Paul kommt und sagt, ich will jetzt für diesen Wettkampf, brauche ich eigentlich den und den Reifen, so was habt ihr da, aber das Produkt hat einen schlechteren Rollwiderstand und das Produkt habt ihr da Werte zur Aerodynamik und so weiter, du bist da ja echt verrückt drin.
Ja, ich glaube, das ist mein Steckenpferd und auch, glaube ich, der Grund, warum ich am Ende dann bei Schwalbe auch beruflich gelandet bin. Ich glaube, was mich an diesem Bahnradrennen, als ich da 11, 12 war, so fasziniert hat, war vor allen Dingen die Technik, also die FES-Räder, die Look-Fahrräder. Damals ja auch schon alles aerodynamisch optimiert. Ja, und da war ich schon immer irgendwie mehr interessiert dran als am Radrennen fahren tatsächlich. Also ich habe dann ja nach meiner kurzen KT-Zeit dann ja auch aufgehört, Radrennen zu fahren und habe dann fast nur noch an Rädern geschraubt. Ich habe dann irgendwann mal hochgerechnet und war dann so, okay, ich verbringe mehr Zeit in meiner Werkstatt als auf dem Fahrrad. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen geändert. Also ich fahre jetzt doch wieder mehr aktiv Fahrrad die letzten Jahre, aber zwischendurch bin ich echt fast gar nicht gefahren, habe nur noch geschraubt. Und Paul hat mich eben direkt angesprochen, weil unser Team-Liaison-Manager, der ist seit einem Tag im Urlaub für längere Zeit, Sebastian Breuer.
Seit einem Tag.
Und direkt kommen die Fragen von Paul, auch von Caro.
Ja, aber ja, ich meine, man muss natürlich sagen, dass, also ich weiß nicht, wie es bei anderen Unternehmen ist, aber wir als Athletinnen haben ja schon einen ziemlich direkten Zugang zu euch, was ja auch gut und wichtig ist, also zumindest für mich. Ist auch schon mit entscheidend, warum man bei einer gewissen Firma auch ist oder wie die Zusammenarbeit ist. Aber natürlich, ne, ich habe mir jetzt einen WM-Kurs angeguckt und dann Gravel WM und dann kommen natürlich irgendwie viele Fragen auf und ist ja, kommen wir gleich zu so Portfolio, was mittlerweile so ein Unternehmen hat, wie jetzt auch Schwalbe, ist ja nicht mal nur ein Reifen, sondern das ist ja verschiedene Breiten, verschiedene Profile, dann vielleicht auch Dinge, die noch nicht auf dem Markt sind, worüber wir aber schon reden, die wir vielleicht auch schon testen, kann man die eventuell auch schon nutzen, all solche Dinge. Und der Sport, Straße oder Gravel entwickelt sich ja gerade so schnell, dass natürlich dann immer wieder so Austausch irgendwie auch notwendig ist, weil ich habe so manchmal das Gefühl, man redet vor einem halben Jahr über etwas, kriegt Werte, aber es kann sich auch schon wieder geändert haben, weil man dann vielleicht diesen Reifen auch mit einer ganz anderen Felge getestet hat, mit einer anderen Innenmaulweite und dadurch sich die Werte vielleicht auch ändern. Das heißt, da passiert gerade so viel. Das wäre jetzt auch meine Frage, wie schnell entwickelt sich der Sport eigentlich für euch so als Firma gesehen, also auch in deiner Position? Hast du das Gefühl, man kommt noch hinterher oder ist es auch manchmal so ein bisschen, dass man so ein Stolpern gerät, weil jetzt auf allen Bereichen so viel passiert und jetzt ja auch nicht nur irgendwie ein oder zwei Firmen in der Lage sind, was auf den Markt zu bringen, sondern mittlerweile auch viel, viel mehr Firmen da sind, die auch gute Produkte natürlich machen. Also der Wettbewerb ist wahrscheinlich auch größer geworden, oder?
Ja, also wenn wir das jetzt auf den Gravel-Sport beziehen, muss ich sagen, das war jetzt endlich mal so ein, ja, es ist im Prinzip wie so eine Goldgräberstimmung, die am Anfang der Mountainbike-Zeit geherrscht hat. Und da entwickelt sich natürlich gerade extrem viel und alles extrem schnell. Und das ist endlich mal so ein Bereich, wo wir halt auch zeigen können, was wir drauf haben, weil wir einfach extrem kurz in unseren Entwicklungszyklen sind.
Ihr wart ja auch die Ersten, die da richtig reingegangen. Also so zumindest.
Die Ersten bestimmt nicht.
Ja, die Ersten nicht, aber jetzt in dem, zumindest in Europa, in US-Markt, weiß ich jetzt nicht richtig, aber zumindest in Europa, die seriös reingegangen sind mit einem Portfolio und mit schnellen Reifen und nicht einfach nur hier, wir machen jetzt irgendwie einen Mountainbike-Reifen, der kleiner ist, sondern.
Ja, also ich glaube, dass wir da so ganz organisch überhaupt in den Gravel-Sport reingestolpert sind, weil einfach das Interesse von den Produktmanagern damals schon da war. Mhm. 2015 kann man sagen, war eigentlich so der Beginn mit dem, jetzt heißt der G1 Speed. Mhm. Der wurde damals bei Paris-Roubaix noch gefahren, also eigentlich als Straßenreifen entwickelt. Da ist das Team IAM erfolgreich drauf gefahren, einer der ersten Tubeless Ready-Reifen,
ja,
die wirklich da in der Top Ten abgeschlossen haben.
Martin Elminger, ne?
Genau, Martin Elminger. Und daraus ist das dann so hervorgegangen, auch durch gute Industriekontakte. Also der Peter, der ist auch immer noch im Produktmanagement bei uns, der hatte da schon enge Kontakte zu SRAM, hatte da schon eine Idee, ah, da kommt was aus den Staaten rüber, dieses Allroad, Gravel hat man damals, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Und dann waren wir direkt dabei, haben da auch direkt was gemacht und sind schon 2019 mit Amity Rockwell bei Anbau, und damals hieß es noch Dirty Cancer, haben wir gewonnen und haben dann gesagt, okay, eigentlich macht das schon voll Sinn, jetzt auch Gravel Race Reifen zu machen, und entwickeln da eigentlich seitdem stetig weiter, haben wir auch weitere Erfolge dann bei Anbau und erzielen können damit. Und ja, ist so ein Bereich, der total Spaß macht, weiterzuentwickeln, und wo wir auch stolz sind, dass wir da Vorreiter definitiv sind. Wir haben jetzt bestimmt nicht irgendwie den Gravel-Sport erfunden, nicht den Gravel, Gravel-Rennbereich irgendwie definiert als sich, aber wir hatten schon frühzeitig die Idee, uns darauf zu fokussieren als größere Brand. Also gab es bestimmt kleinere Brands, die da auch schon ein bisschen früher was gemacht haben, ja.
Ja, und wie ist es im Straßenbereich? Was passiert da so?
Ja, auch spannend. Also wir haben momentan kein World Tour Team, aber wir haben zwei Pro-Teams, Tudor und Uno X. Im Frauenbereich haben wir ein World Tour, zwei World Tour Teams, das sind Uno X und Canyon SRAM. Und ja, die pushen uns natürlich auch gut. Die wollen immer das Neueste, immer das Schnellste haben. Die gucken auch sehr viel bei der Konkurrenz, was die Konkurrenten so an Prototypen vielleicht auch liefern, was andere Teams an Vorteilen haben. Und da ist der Austausch sehr eng und sehr intensiv. Als so ein großes Team haben die natürlich auch Performance Manager, die quasi als Fulltime-Job das haben, uns täglich damit zu nerven. was auch gut ist, weil es unsere Produkte auch besser macht. Aber es ist nochmal ein bisschen anders als der Gravel-Bereich, wo es vielleicht von einzelnen Athleten so der Wunsch kommt. Ja, und im Rennradbereich ist es einfach nochmal ein Ticken intensiver, würde ich sagen.
Ist ja auch extrem wichtig heute zutage, so im Rennsport auf der Straße. Ich habe es eben gesagt, so zu meiner Zeit hat man sich gar nicht drüber Gedanken gemacht. Es war eher so wichtig, hast du Grip, vor allem wenn es nass wird. Heute, ja, Rollwiderstand, insgesamt so die Performance von einem Rad extrem wichtig. Und dann halt jetzt auch, ne, die ersten Aero-Reifen hattet ihr ja schon ein bisschen länger als der Hersteller, der jetzt sagt, er hätte den ersten gemacht. Ist das auch in Zukunft noch so ein Ding, wo weiter dran gefeilt wird? Oder wie entwickelt sich da so gerade der Trend?
Ja, ich glaube, also dadurch, dass die Teams sehr unabhängig testen, das war ja früher auch gar nicht möglich. Mittlerweile haben die Teams, aber auch zum Beispiel einzelne Triathleten haben die Möglichkeit, oder Einzelpersonen, vornehmlich Triathleten, die das machen, die Möglichkeit, Aerodynamik zu testen, aber auch Rollwiderstände. Ja, entwickelt sich das natürlich in so eine Richtung, dass man nichts mehr verstecken kann. Also ich brauche denen als Produktmanager nicht zu erzählen, das ist der schnellste Reifen, wenn das nicht der schnellste Reifen ist. Also die finden das ja sofort raus. Und
Scheiße.
Ja, ich glaube, das war früher ein bisschen einfacher, sagen wir es mal so. Heute muss man auch wirklich abliefern. Mhm. Und man kann denen nicht irgendwie Marketing-Claims versprechen, sondern man muss halt auch wirklich dann, ja, denen das darlegen. Und die werden das aber auch selber nachmessen und gucken. Und ja, ich glaube, dass man nur noch schneller werden kann, wenn man ganzheitlich denkt. Da gehört Aerodynamik auch mittlerweile dazu. Und die Luft wird auch immer dünner, was Verbesserungsmöglichkeiten überhaupt angeht. Also da wird es immer schwieriger, ja, einfach noch bessere Produkte zu machen. Das wird immer, ja, immer schwieriger, weshalb auch die Produktzyklen sicherlich auch länger werden. Ja, aber das ist momentan so der Stand. Also zum Beispiel so, wir haben jetzt vor kurzem Magnus Dietleff unter Vertrag genommen. Der hat gerade bei der Challenge Rot im Triathlon die Weltbestzeit aufgestellt. Das ist zum Beispiel jemand, der alles erstmal selber testet, bevor er einen Vertrag unterschreibt. Also wir sind seit einem Jahr an dem Rang gewesen, dass er den Sponsoring-Deal von uns annimmt, aber musste wirklich ein Jahr lang testen und hat das alles ganz genau unter die Lupe genommen mit unabhängigen Tests und hat erst dann unterschrieben. Also das ist für die Athleten und auch für die Teams oft wichtiger, ein schnelles Produkt zu haben, als jetzt einen hohen Vertrag oder eine hohe Geldsumme.
Gerade im Triathlon, ne? Also Straßenrennsport, glaube ich, nochmal ein bisschen anders vielleicht auch, aber Triathlon ist es schon extrem, ne? Die haben ja dann zum Teil wirklich nur ein oder zwei größere Sponsoren und der Rest ist dann so zugekauft oder halt, wie du schon sagst, das Produkt, was in dem Moment halt aus deren Sicht das Beste ist oder laut deren Tests. Ja,
ja, also ich glaube, da spielen auch die Fahrradhersteller dann oft eine Rolle, wenn es dann um die Auswahl der weiteren Produkte geht, die sie gerne benutzen würden, weil halt das Gesamtpaket gut zusammenspielen muss.
Ja.
Also dann empfiehlt vielleicht auch der Fahrradhersteller irgendwie den Laufradhersteller oder den Reifenhersteller oder was auch immer.
Aber ja, den Trend gibt es im Profi, also im Straßenradsport auf jeden Fall auch, dass schon drauf geachtet wird bei Sponsorensuche, welches Material ist aktuell das Beste oder sich sogar von Sponsoren zu lösen, wenn man merkt, okay, das, was wir gerade haben, ist echt nicht gut genug oder verschafft uns sogar einen Nachteil. Also da gibt es ja mehrere Beispiele. Ich glaube, Vorreiter war damals auch Team Highroad, die noch nicht mal einen Laufradsponsor gewählt haben, sondern da schon immer gesagt haben, wir wollen das Schnellste haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das im Straßenradsport auch ein bisschen mehr in die Richtung geht. Natürlich langsamer, weil es alles Privatunternehmen sind, letztendlich die Mannschaften, die auch ein bisschen auf Budget gucken müssen. Aber gerade so, wenn du da Freiheit hast und dir das Material aussuchen kannst, sieht man schon hier und da auf jeden Fall, dass man dann eher das nimmt, was einen schneller macht, ja, als jetzt, was das Budget am meisten erhöht.
Ich würde gerne nochmal kurz auf Thema Aerodynamik gehen, weil also ich meine, früher hat man nicht drüber nachgedacht, dass also ein Reifen an sich, also jetzt nicht in Kombination mit einer Felge oder mit einem Rahmen, schnell ist, sondern halt der Reifen an sich schnell einfach ist. Ich meine, es gibt jetzt schon weirde Shapes irgendwie darauf. Siehst du da irgendwie in die Richtung noch viel, dass sich da viel tut, oder ist es auch einfach so auch am Ende ab einem gewissen Punkt einfach auch dann nur noch Marketing, weil gewisse Dinge gar nicht möglich sind, weil es immer noch eine Gummimischung ist. Das heißt, die muss ja auch was können, die muss einen Pankenschutz haben, die muss Grip haben, einen guten Rollwiderstand, und du kannst damit jetzt ja auch nicht allerlei Schandtaten irgendwie vollziehen.
Ja, also man kann sicherlich einen aerodynamisch sehr, sehr guten Reifen bauen, der dann aber vielleicht gar nicht mehr fahrbar ist, weil er irgendwie, oder einen super hohen Rollwiderstand hat, weil er zum Beispiel...
Aber wie wird ein Reifen aerodynamisch einfach durch das Compound? Also ich meine, was wird an dem Reifen in dem Moment dann aerodynamischer?
Kannst du die Form verändern?
Ja, man kann die Form von einem Reifen beeinflussen. Das ist mit Tricks verbunden, die ich nicht offenlegen möchte, weil unser Pro an Aero, der wendet so einen Trick an.
Tricks.
Ja, man kann die Form verändern, man kann was am Profil machen. Also man hat schon vor längerer Zeit herausgefunden, dass ein Profil auf dem Reifen aerodynamischer ist als kein Profil. Das ist kein Geheimnis. Ja, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, am Ende muss ein Reifen aber trotzdem immer noch vor allen Dingen schnell im Rollwiderstand sein, guten Grip haben und sich vor allen Dingen gut durch die Kurve fahren lassen. Und so ein Reifen, den kann man ja nicht isoliert testen. Der muss mit einer Felge gut harmonieren, der muss aber auch noch mit dem Fahrrad, vor allen Dingen der Gabel, gut harmonieren.
Ja.
Und da wird es dann auch wieder tricky. Also ich weiß nicht, ob wir irgendwann dahin kommen, dass wir dann tatsächlich spezielle Reifen abstimmen auf spezielle Fahrräder. Also das könnte passieren. Ich hoffe, wir sind noch weit davon entfernt. Aber
ich glaube, wir kommen da schneller hin, als uns lieb ist. Also auf der Straße weiß ich es nicht. Im Gravel sind wir, glaube ich, nicht mehr so weit weg davon. Weil das auch so Dinge sind, die in meinem Kopf rumschwirren, weil, na, wie du schon sagst, also es ist halt irgendwie, es gibt mega breite Felgen, es gibt schmale Felgen, irgendwie so in Maulweite. Dann wissen wir auch aus verschiedenen Tests, dass, wie du schon sagst, Reifen mit Profil, die gar nicht schnell aussehen, aber aerodynamisch irgendwie aus irgendeinem Grund einfach schnell sind gegenüber einem Reifen, der schneller aussieht. Und irgendwie, also keine Ahnung, das heißt nicht, dass ich das, doch vielleicht sage ich auch im Winter, ey, lass uns das mal machen. Aber das ist halt, aber ich glaube, wir kommen da über kurz oder lang, gerade in diesem Bereich Gravel, wo so viel auch nicht reglementiert, wo es einfach keine Regeln gibt, wo du einfach alles machen kannst, glaube ich schon, dass wir da in einigen Bereichen da irgendwie hinkommen. Auf der Straße weiß ich gar nicht, wie, ob das nicht sogar viel einfacher umsetzbar wäre, weil es so mehr Standard gibt, also auch von der UCI aus, weißt du? Also
das, ja, aber halt auch auf der Straße sind ja allein die Innenmaulweiten, also sagen wir, das Schmalste, was eine Aero-Felge momentan hat, würde ich sagen, ist so bei, also eine moderne Aero-Felge sind 20 mm und das Breite sind 25 mm und das macht halt in der Form des Reifens einen riesen Unterschied. Dann noch einen breiten Reifen zu finden, der auch noch aerodynamisch gut ist, ist gar nicht so einfach. Und dann gibt es ja verschiedene aerodynamische Konzepte. Also die einen machen halt die Gabeln super, super breit. Also ein Lotus-Bahnrahmen, wie die Briten das bei Olympia fahren werden. Und dann hast du vielleicht so ein Canyon-Bahnrad, was super, super schmal gebaut ist. Und da wird sich die Aerodynamik des Reifens völlig unterschiedlich drin verhalten. Da bin ich mir sicher. Mhm. Von daher, ja, das ist auf jeden Fall so ein Rabbit Hole, was ich gern vermeiden würde, aber ich glaube, irgendwann werde ich da drin landen. Und wir machen ja jetzt auch schon Tests, bereiten uns darauf vor, auch im Gravel. Ja, das wird kommen, dass sich da immer mehr Gedanken gemacht wird, wie kriege ich da noch ein aerodynamisches Gesamtpaket hin, auch wenn ich irgendwie über Stock und Stein fahre. Aber ihr fahrt mittlerweile so schnell, wenn man sich das anguckt, das ist ja Wahnsinn. Also sich das vorzustellen, da mit einem 32er Schnitt über Stock und Stein zu fahren.
Und dieses Jahr irgendwie 35er Schnitt, und es war alles andere als smooth und zum Teil wohl Mountainbike-Reifen gefahren, und das ist halt brutal. Also das über 300 Kilometer oder über 10 Stunden fast. Ne?
Ja, und wenn es dann erstmal wieder auf die schnelle Runde geht in 2 Jahren, glaube ich, fahrt ihr da nah an die 40. Mhm. Also wenn sich das alles so weiterentwickelt, ja, das ist kompletter Wahnsinn, ja. Und da spielt natürlich Aerodynamik eine große Rolle.
Jetzt haben wir jetzt die letzten paar Minuten auf jeden Fall nur über die absolute Spitze gesprochen im Sport. Wie viel macht das für mich Sinn, jetzt auf einen Aero-Reifen umzurüsten mit meinen eher 30 km/h im Schnitt?
Also für dich speziell jetzt, Andi. Also ich kann schon sagen, so der Aero-Reifen, den wir haben, ist ja ein Gesamtpaket. Also ProAna Aero bringt einfach einen guten Pannenschutz mit, einen sehr guten Rollwiderstand und halt ein aerodynamisches Feature, wo das aerodynamische Feature gar nicht so im Vordergrund steht, sondern vor allen Dingen auch die anderen Fahreigenschaften. Ist auf jeden Fall ein Reifen, der sehr viel Spaß macht für jeden. Also definitiv, wenn ich eine moderne breite Felge fahre, dann spürt man da schon, dass der Reifen auch echt gut performt. Natürlich kann man sagen, wenn man jetzt an Philipp anschließt, man sollte sich eigentlich immer einen Reifen kaufen, der möglichst lange hält, kann man auch machen. Aber ich glaube, die meisten Hobbysportler, auch wenn sie jetzt vielleicht gar keine Rennen fahren, wollen ja schon so ein besonderes Erlebnis auf dem Fahrrad. Und das ist ja auch der Grund, warum sich irgendwie teure Räder gekauft werden, teure Laufräder. Und genauso kann man bei uns halt auch High-End-Material, was auch die Profis so mitentwickelt haben, am Ende kaufen. Auch wenn man vielleicht sagt, ja, es ist eigentlich für den Otto-Normalverbraucher egal, ob der 30 oder 32 auf seine Hausrunde fährt, aber macht halt einfach Spaß. So, das macht ja den Sport auch irgendwie aus. Also zumindest erlebe ich den Sport so. Ich bin aber auch so einer der Tüftler.
Ja, aber es ist ja auch immer so ein Triple-Down-Effekt. Ne? Also ich meine, das, was wir irgendwie testen, fahren, das landet ja dann irgendwann auch bei Produkten, die kostenfreundlicher sind.
Ja, also wir machen das gerne so. Wir entwickeln halt quasi so Baugruppen, kann man sagen. Sei es bei den Compounds oder auch, also Gummimischung, oder bei den Konstruktionen oder beim Pannenschutz und haben dann quasi am Ende so nach Baukastenprinzip, wie wir dann das Gesamtportfolio zusammensetzen können. Und setzen natürlich dann im obersten Preissegment halt das Neueste und Tollste und Teuerste ein, aber haben dann auch immer wieder Wege, wie wir das dann so in den Preispunkten nach unten abstufen können. Und das hat natürlich für jeden irgendwie einen Effekt. Und das machen andere Brands ja auch so. Wenn ich die Reifen vergleiche, die ich noch zur aktiven Zeit gefahren bin mit heute, da ist so ein gigantischer Unterschied zwischen. Das ist wirklich krass. Also wenn man noch irgendwie älteres Material fährt, momentan noch, gibt es ja auch viele. Also mich hat zum Beispiel Enrico Muax letztens angeschrieben. Der hatte so einen riesen Vorrat an alten Ultremo-Reifen, noch mit einer uralten Gummimischung, und hat ihn jetzt endlich aufgebraucht und hat mich dann angeschrieben, ob man was Neues testen könnte. Und selbst der hat halt einen Unterschied jetzt gemerkt. Ne? Also jetzt fährt nicht viel. Viele werden ihn auch gar nicht mehr kennen. So der OG, der Rad-Influencer, eigentlich euer
Wegbereiter. Oder Rad-Medien,
hat er ja schon gemacht. Ne?
Ja.
Ja.
Und der würde jetzt in so eine Kategorie fallen von wirklich Otto-Normalverbraucher. Fährt wahrscheinlich ein paar tausend Kilometer jedes Jahr. Aber selbst der merkt halt einen gigantischen Unterschied jetzt von so einem alten Produkt zu so einem neuen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gab so ein paar Berührungspunkte von mir und Schwalbe so in der Vergangenheit. Das war vor allem das Jahr, wo wir zusammengefahren sind. Da haben wir auch so ab und zu mal Reifen zum Testen bekommen. Da hat Schwalbe damals diesen Handmade-Tubular noch rausgebracht oder getestet zumindest. Da habe ich auch auf jeden Fall nochmal so eine Abfahrt im Regen in Erinnerung, die dann mehr Spaß gemacht hat als der Rest der Rundfahrt. Da habe ich immer eine gute Testmischung erwischt, auf jeden Fall. Und das zweite war dann ein paar Jahre später, als ich in einem Team fuhr, das keinen Reifensponsor hatte. Und da konnte ich mir quasi meine Trainingsreifen auswählen und habe mich dann damals für so einen Durano DD oder Double Defense oder wie das hieß, also so ein richtiger Traktor quasi gefühlt, entschieden, weil ich einfach gedacht habe, okay, ich fahre 20.000, 25.000 Kilometer und habe nicht so Bock auf Platten einfach. Ich will lieber mein Training absolvieren und dann meine Ruhe haben, immer das Ding gefahren. Und ihr habt dieses Jahr diesen OnePlus, Schwalbe OnePlus, was ja so ein bisschen ist der Nachfolger, kann man sagen, vom Durano.
Der One 365 ist der Nachfolger.
Okay.
Und wir haben noch so einen unplattbaren Reifen, der ist aber dann gewichtstechnisch schon ganz weit raus aus der Range. Wäre auch ein guter Reifen, wenn man jetzt so viele Kilometer fährt, aber genau für die sportiven Trainingsfahrten, wo man sagt, man will auch noch ein gutes Fahrgefühl haben, aber auch einen sehr, sehr guten Pannenschutz, da haben wir den Nachfolger vom Durano DD, Double Defense, entwickelt. Das ist der One 365.
Und da muss man jetzt sagen, also das hat sich wirklich um Welten verbessert, so die Laufeigenschaften. Also Pannenschutz ist immer noch da, aber ey, also man hatte wirklich Spaß mit dem Reifen. So, wir haben den ja auch im November hier mal vor Ort getestet. Also da sieht man es auf jeden Fall auch. Also du hast nicht mehr so dieses bremsende, schon fast bremsende Gefühl, sondern es ist einfach ein ganz normaler sportlicher Reifen so mittlerweile.
Ja, und auch nicht einfach so ein Stück Holz auf der Felge sozusagen. Mhm. Das war ja früher schon echt krass. Aber hängt auch mit den Reifenbreiten zusammen. Also damals waren es halt 23, 25 Millimeter. Jetzt ist 28 eigentlich der unterste Standard. Also das wird auch nochmal ein bisschen breiter jetzt, denke ich. Mal gucken, wo es hingeht. Aber im Prinzip ist man dann auch schnell im Gravel-Bereich. Ne? Also gibt auch schon Rennradreifen 34, 38 und so weiter.
Wohin geht das nach... Aus deiner Sicht als Produktentwickler, was denkst du, würde am meisten Sinn machen, tatsächlich auf der Straße im Spitzensport und dann so ein bisschen mehr im Breitensport?
Ja, also der Spitzensport hat halt das Problem, die fahren halt sehr schnell. Deswegen müssen die auf jeden Fall auf Aerodynamik achten, weshalb wir da wirklich bei so einer Breite 28, 29, 30, denke ich, bleiben werden. Ich weiß nicht, was die Felgenhersteller sich da noch die nächsten Jahre überlegen. Also ich habe nur so eine grobe Ahnung. Aber ja, ich glaube, das wird so da bleiben. Generell auch die High-End-Rennräder werden die Möglichkeit bieten, auch sehr, sehr breite Reifen einzusetzen in den nächsten Jahren. Also ich glaube, dass das keine Seltenheit sein wird, dass man 34er, 35er, vielleicht sogar ein 40er Reifen in sein High-End-Rennrad packen kann. Momentan sind es ja eher so diese Endurance-Bikes, so die mehr auf Komfort getrimmt sind, die vielleicht schon sehr viel Reifenfreiheit haben. Aber man wird auch mehr die Möglichkeit für mehr Reifenfreiheit den Konsumenten bieten. Mhm. Und das macht auch für einen normalen Fahrer macht das auch total Sinn. Wenn ich sehe, wie schlecht teilweise die Straßen im Bergischen Land sind oder sonst wo in Deutschland, das ist ja nicht überall super asphaltiert. Und kann dann da einen 34er Reifen fahren und spüre aber von diesen Unebenheiten nicht mehr viel und bin auch viel sicherer unterwegs und am Ende mit einem besseren Rollwiderstand und okay, Aerodynamik spielt natürlich bei hohen Geschwindigkeiten immer eine Rolle und da ist dann die Stirnfläche doch entscheidend. Aber ja, ich glaube, das macht schon Sinn, dass man eher breit fährt. Wo das Ende ist, weiß ich nicht. Aber ich würde schon sagen, dass sich das so 34, 35 wahrscheinlich einpendelt. Ne? Also danach ist es halt auch wirklich behäbiger. Man spürt ja schon beim Graveln auch sehr großen Unterschied in der Beschleunigung zwischen einem 40er und einem 50er. Dann hat man einen 45 als Kompromiss vielleicht noch. Aber so bis zum 40er Reifen fährt sich halt noch Rennrad ähnlich. Ich setze das extra mal in Anführungszeichen.
Der Sprung vom 40er zu 45er ist schon erheblich. Also vom Feeling, wie du schon sagst, 40er ist echt noch so Rennradniveau und 45 ist halt dann schon Richtung Mountainbike-Feeling, ja.
Also damit sich was im Markt durchsetzt, muss man halt auch immer das entsprechende Fahrgefühl haben. Also sonst wird da auch nicht der Kunde am Ende sagen, ja, cool.
Ich also auch
da
Gefühl,
kann man noch so viel denen erklären, technisch macht das Vorteile und bla bla bla. Am Ende muss sich das gut anfühlen für den Kunden und dann kauft er das auch.
Ja, das fängt auch, glaube ich, marktabhängig. Ne? Also Europa ist da nochmal anders als USA. Wenn du jetzt dir, wenn wir im Rennbereich reingehen, anbauen siehst, wo da halt Mountainbike-Reifen auch gefahren werden, auch drauf gewonnen wird, du würdest halt einen europäischen Gravel-Rennen nie über Mountainbike-Reifen nachdenken, weil halt die Gegebenheiten hier ganz andere sind, auch die Anforderungen an so einen Reifen halt auch andere. Von daher glaube ich, das hat damit auch irgendwie noch ein bisschen was zu tun.
Ja, allein in Europa hast du schon, also im Rennradbereich einen riesen Unterschied. Also zum Beispiel in südlicheren Ländern, wo vielleicht auch mehr Berge gefahren werden, die stehen immer noch total auf 25 Millimeter. Also das sieht man ja dann in den Verkaufszahlen, aber auch eine Nachfrage der entsprechenden Brands, die aus den gewissen Bereichen kommen oder da ihre Steckenpferde haben und das unterscheidet sich lokal ganz extrem. Ne? Gravel dann nochmal mehr.
Für mich ist es jetzt schon so völliger Standard und der Übergang war auf jeden Fall erstmal so emotional nicht einfach, aber wie viele Kunden gibt es noch, die Schläuche fahren und wie schnell geht da der Wechsel zu Tubeless? Ist das auch regional unterschiedlich? Wie siehst du das in der Zukunft?
Ja, also wir haben sicherlich ein sehr, sehr gutes Tubeless-System, auch über die Jahre entwickelt. Andi hat eben die Schlauchreifen angesprochen, die zu seiner aktiven Zeit auch noch gefahren wurden, auch noch von uns produziert wurden. Wir haben damit 2019 komplett aufgehört, also mit Schlauchreifen jetzt und uns dann auf Tubeless fokussiert.
Ich erkläre vielleicht noch mal ganz kurz für Leute, die nicht wissen, was Schlauchreifen sind, weil es doch ein sehr verfängliches Wort ist. Schlauchreifen hieß mal Tubular. Tatsächlich ist meine Wenigkeit von Tubular auf Tubeless gewechselt. Ich habe den Schlauch gar nicht mehr mitgenommen. Ich fand früher einfach, fanden die Profis früher am besten Schlauchreifen, also habe ich immer Schlauchreifenfelgen gehabt.
Das ist das Dekadenteste, was man machen konnte.
Genau, also. Irgendwelche italienischen Schlauchreifen immer gefahren, früher auf meinen Felgen und bin dann direkt auf Tubeless gewechselt und bin halt ja erstmal irgendwie alle, glaube ich, so ein bisschen Berührungsängste gehabt, aber sofort überzeugt. Und ich hatte früher schon eigentlich wenig Defekte. Ich habe eigentlich gar keine Defekte. Man darf es nicht laut sagen, aber ganz ehrlich, ich habe nie platt. Und das spricht für eure Produkte, das spricht aber auch für...
Schlechter Testfahrer das, aber auch, ja, muss man sagen.
Okay, das zu kann leicht sein, ja.
Ja, und...
Ja, ich kann es ja mal kurz versuchen zu erklären. Also Schlauchreifen ist so die älteste Form der Rennradreifen im Prinzip. Da wird ein Schlauch wirklich eingenäht in einen Reifen und dieses Gesamtsystem wird dann auf eine Felge geklebt. So, eigentlich ein absurdes System. Wenn ich einen Platten habe, brauche ich eigentlich einen neuen Reifen, genau. Dann gibt es natürlich die ganz normalen Clincher. Das heißt erstmal, einfach ein normaler Faltreifen, den ich auf eine entsprechende Hakenfelge einklemme und da kommt ein Schlauch rein. Das ist so das, was die meisten kennen werden. Und dann gibt es noch Tubeless, wo ich halt einen inneren Schlauch komplett weglasse. Und wir haben ja eigentlich schon jetzt 11 Jahre Expertise im Bereich Tubeless aufgebaut. Waren somit die ersten im Rennradbereich, die das so richtig ernst genommen haben. Haben halt diese Schlauchreifenproduktion als absolut sinnlos dann irgendwann angesehen. Haben die auch nicht weiter produziert, haben uns es da schon auch mit den Profiteams ein bisschen verscherzt, die wir damals noch gesponsert haben, haben dann irgendwann gesagt, ja, technisch macht das keinen Sinn. Die wollten aber weiterhin Schlauchreifen fahren und die Entwicklung, dass jetzt das Profi-Peloton wirklich von Schlauchreifen weggeht und auf das bessere Tubeless-System wechselt, die ist noch gar nicht so alt. Also vielleicht jetzt 3-4 Jahre. Mhm. Und damit machen wir eigentlich auch erst wieder den Schritt zurück in den Profi-Rennradsport. Also eine Zeit lang waren wir da gar nicht vertreten, weil wir einfach nicht was produzieren und verkaufen wollten, was wir für technisch überholt hielten. Da war die Zusammenarbeit mit den Triathleten viel, viel besser. So, und jetzt aber das mal im Markt zu sehen, wie wird das angenommen? Das ist regional in der Tat extrem unterschiedlich. Also in den USA ist Tubeless wirklich unangefochten Nummer 1. Da fahren 90% der Leute Tubeless. Hängt aber auch ein bisschen mit den relativ extremen Bedingungen dort zusammen. Also da wird ja oft auf der... Also bei den großen Straßen ist dann immer so rechts noch so ein kleiner Streifen und darauf wird dann trainiert.
Der ist richtig dreckig.
Da liegt halt richtig viel Debris rum, also richtig viel Zeugs, ganz viel Drähte, ganz viel Gummiabrieb ist da aber auch. Dementsprechend habe ich mit Tubeless halt den Vorteil, dass eine Pannenmilch im Defektfall den Reifen wieder verschließen kann und ich einfach weiterfahren kann. In Europa ist es ein bisschen anders. Europa ist halt, ja, orientiert sich auch viel mehr am Profisport, würde ich noch sagen. Und hat ein bisschen diese traditionellere Denke. Und da sind viele einfach den ganz normalen Schlaucheinsatz gewohnt. Also ganz normale Clincher-Reifen sind hier immer noch marktdominierend, würde ich sagen. Und dann auch wieder regional sehr unterschiedlich. Aber das entwickelt sich so langsam. Also ich denke, wir sind da, das sind grobe Schätzungen, im Bereich von 10% Tubeless. Ist vielleicht, je nachdem, in welcher Bubble man sich genau bewegt, dann mal mehr, mal weniger. Ich denke mal, unter BesenwagenhörerInnen würde ich schätzen, ist es mehr als 10%. Aber könnt ihr ja gerne mal die Umfrage machen.
Ich habe mal eine Umfrage gemacht, als ich kurz davor war, meine Reifen zu montieren. Und da war es wirklich 50-50. Also
okay,
hat sich genau die Hälfte. Also es waren Tipps, was für ein Setup ich benutzen soll. Ich weiß jetzt nicht, ob so das eigene Setup dann widerspiegelt.
Ich glaube, bei vielen ist es so, die kaufen sich einen Rad und da ist oft noch ein Schlauch drin, auch wenn es tubeless ready Reifen sind und Felgen. Und die wechseln das einfach nicht.
Ja, viele wechseln das nicht. Das stimmt.
Das ist, ich glaube, wenn man es, also zumindest so aus meinem Umfeld, wenn die es einmal gemacht haben und dann auch drauf ist und auch merken, dass es gar nicht so eine Sauerei ist, wie alle sagen, dann funktioniert es auch ganz gut. Mittlerweile braucht man ja auch nicht mehr irgendwie eine Tankstelle oder einen Kompressor und man kriegt auch viele Reifen, je nach Felge natürlich, auch so einfach aufgepumpt mit einer normalen Standpumpe. Da hat sich ja auch einiges getan in den letzten Jahren.
Ja, da hat sich sehr viel getan. Da hat halt die Industrie sich auch endlich mal zusammengeschlossen und Da wurde eine Norm entwickelt über die ETRTO, sodass jetzt eigentlich ziemlich genau definiert ist, wie eine Felge vom Innendesign aussehen muss. Und die Reifenhersteller müssen halt nur noch, in Anführungszeichen, sehen, dass man für diesen Standard einen passenden Reifen entwickelt, wodurch die Kompatibilität halt viel, viel besser geworden ist. Ja, und für die Leute, die trotzdem da keine Lust drauf haben, gibt es natürlich einen neuen Trend. Die Industrie entwickelt immer was Neues und das sind TPU-Schläuche, also thermoplastisches Polyurethan. Also, ja, wie der Name sagt, ein Plastik, also kein Butyl oder Kautschuk, aus dem der Schlauch gemacht ist. Und diese Schläuche bieten fast die gleichen Performance-Vorteile wie Tubeless. Ich sage fast, also Rollwiderstand ist fast auf dem gleichen Niveau. Je nach Hersteller hat man auch einen sehr, sehr guten Durchschlagsschutz. Aber wenn man einen Defekt hat, hat man halt keine Tubeless-Milch, kein Sealant, was irgendwie den Reifen wieder abdichten könnte. Aber viele Rennradfahrer, denke ich, orientieren sich eher in die Richtung jetzt, so dass sie sagen, okay, irgendwie das mit dem Umrüsten, na, weiß ich nicht, also gerade in Europa. Und dann ist der Griff zu so einem TPU-Schlauch dann doch leichter. Und wir bieten halt für beide Welten ein super System an. Wir sagen immer noch, Tubeless ist so das Beste. Performance-mäßig hat man auch den besten Fahrkomfort, aber unser Aerotan-Schlauch, der kommt schon sehr, sehr nah.
Genau, ihr baut den, zum Beispiel den Pro One ja auch als Tubeless und dann als, wie heißt es dann?
Wir nennen es Tube-Type, weil halt, wenn man dann wieder sagen würde, als Schlauchreifen, dann würde man ja wieder an diese eingenähten Reifen denken, also wo der Schlauch in den Reifen eingenäht ist. Also das ist ziemlich schwierig, dann auch mit den Terminologien dem Kunden klarzumachen, was er denn jetzt überhaupt kaufen muss. Auf jeden Fall eine der größten Herausforderungen. Wir sind ja froh, dass mittlerweile überhaupt Tubeless mal irgendwie ein Begriff ist. Also viele wussten jetzt vor 3-4 Jahren auch gar nicht, was ist denn TL, TLR, TLE. Ja. Also
und das Interessante ist ja eigentlich, jeder, der ein Auto hat, fährt auch Tubeless.
Ja, richtig. Ja, genau.
Also ist genau, weil Autos werden keine Schläuche verwendet für die, die es.
Ja, nicht mehr.
Also und nicht mehr gut ist. Aber das ist schon lange her, ne?
Es ist sehr lange her. Ich kann dir aber nicht sagen, wann das war, aber es ist schon sehr, sehr lange so.
Ja. Genau, ja.
Alright. Ich habe auf jeden Fall zu deinem Auftritt hier ein ganz gutes Schlusswort. Du hast das selber schon gesagt. Ich werde das vielleicht demnächst bei uns im Besenwagen mal als Rubrik einsetzen. Heute muss man wirklich abliefern. Das war auf jeden Fall geil und das passt einfach für sehr viele Bereiche im Sport, wo man früher noch sagen konnte, das ist einfach so. Also, danke Jakob und wir geben den Kelch weiter. So, wir begrüßen Jill Tomaschko. Ich wollte gerade sagen, das Beste kommt zum Schluss, aber so wollen wir jetzt hier auch nicht starten. Ja, Jill kennen wir auch schon eine ganze Weile. Erstmal hallo und hallo. Stell dich bitte auch mal kurz mit deiner Position hier vor.
Genau, mein Name ist Jill, ich bin Marketingmanagerin für den Road- und Gravel-Bereich bei Schwalbe und bin jetzt seit so knapp 1,5 Jahren hier und habe noch gar nicht so eine lange Vergangenheit im Radsport.
Genau, das haben wir eben schon. Das haben wir eben schon angesprochen, aber das hat dich auch gecatcht.
Genau, ja. Ich fahre so seit 4-5 Jahren jetzt Rennrad und wie man sieht, voll drin.
Wo warst du vorher, bevor du bei Schwalbe warst?
Ich habe vorher bei Argon 18 gearbeitet.
Auch im Marketing?
Auch im Marketing und davor im Motorsport.
Ah, okay. Was da?
Also bei unterschiedlichen Teams, aber auch in einer Agentur, die viele so Lifestyle-Events, Rennstrecken-Events, sowas betreut hat.
Okay,
krass. Und bei Argon 18 auch schon gelandet, weil Fahrradleidenschaft entfacht war vorher? Oder wie
genau,
kam das dazu?
Ja.
Okay. Ja, dann erzähl mal, wo dich jetzt deine aufgeflammte Radsportleidenschaft da so hingebracht hat. Also du hast schon gesagt, Sponsoring, Marketing und so weiter. Du bist jetzt nämlich die Schnittstelle und für uns ganz interessant und wichtig zu Athleten. Jakob hat das schon so ein bisschen angesprochen, zu den Teams und so weiter. Ist das das, womit du bei Schwalbe auch gestartet bist, der Bereich? Oder hat sich das auch schon entwickelt mittlerweile?
Genau, also es ist so, dass ich die Marketingaktivitäten natürlich für meinen Bereich, also Straße, Triathlon, Gravel und eben auch Cross betreue. Und dann auch die Schnittstelle bin zum Produktmanagement, gerade wenn es jetzt um Produktneuheiten geht und Einführungen, aber eben auch die Zusammenarbeit mit den Athleten und Athletinnen. Das heißt, einmal haben wir natürlich die technische Seite, die aus dem Produktmanagement betreut wird, dann aber eben auch aus Marketing-Sicht die Betreuung, alles, was wir umsetzen. Genau, einmal mit Athleten und Athletinnen, dann aber auch, jetzt sage ich mal weitere Sachen,
mit das, Podcasts,
was wir hier gerade machen, Podcasts mit euch, genau.
Ja, das heißt, du verwaltest dann auch die Budgets für die Teams oder und die einzelnen Fahrerinnen in den Disziplinen?
Genau, ja.
Genau, ich wollte jetzt auch nichts hinaus.
Sollen wir starten?
Wir hatten gerade schon das Thema und es ist ja eigentlich so für, also Besenwagen halt der Rennrad-Podcast im Endeffekt, der Rennrad-Podcast.
Der Radsport-Podcast.
Der Radsport-Podcast.
Nicht der
Radsport. Ja, es ist schon rennradlastig gewesen die letzten 6 Jahre. Und du hast schon gesagt, oder wir sind schon heute mehrmals auf das Thema gekommen, im Männerbereich im Moment kein World-Tour-Team von Schwalbe gesponsert, mit Schwalbe verpartnert. Im Frauenbereich Canyon SRAM, eins der besten. Uno X, Frauen und Männer und Tudor sind die Profiteams. Aber wir sind auch vorhin schon so ein bisschen darauf gekommen, warum das eigentlich der Fall ist. Und du hast da nämlich auch eine Philosophie zu, die Schwalbe eben jetzt in diese Position bringt.
Genau, also an sich ist es uns natürlich super wichtig, langfristige Partnerschaften aufzubauen und auch mit unseren Teams und Athleten und Athletinnen gemeinsam zu wachsen. Ja, also super wichtig, dass wir da zusammen einsteigen und es uns jetzt nicht darum geht, irgendwie einfach nur auf Erfolge zu gehen und sagen, okay, wir kaufen uns jetzt irgendwo ein und springen einfach immer jedes Jahr auf die erfolgreichsten Athletinnen und Athleten, sondern einfach gemeinsam so eine Partnerschaft aufbauen, wovon, glaube ich, alle profitieren, was für die Entwicklung natürlich super wichtig ist, auch einfach für die persönliche Beziehung und ja, eben auch, wir bekommen super viel Feedback für die Entwicklung, ist natürlich auch so ein Thema, was irgendwie nochmal Innovationen fördert. Und da natürlich auch Vertrauen super wichtig für ist. Und wir glauben, dass man das eben einfach durch langjährige Partnerschaften und gute Beziehungen aufbaut.
Wie schwer ist es für euch oder für dich manchmal so auf die Märkte zu reagieren? Wir hatten vorhin, als wir Mittagessen saßen, so ein bisschen das Thema asiatischer Markt. Also Europa ist ja nochmal, reagiert anders als Amerika, als Asien. Ja, wie kompliziert ist es da so, das richtige Portfolio an Athletinnen auch zusammenzustellen und auch Teams, um dann jeweils irgendwie ein Sprachrohr zu haben?
Ja, ich glaube, insgesamt ist es natürlich wichtig, auf Diversität zu achten und können wir uns mit Sicherheit auch immer noch steigern. Aber ja, also bei mir ist es halt oft so, wenn ich gefragt werde, sponsert ihr ein World Tour Team, dass ich halt mit Canyon SRAM antworte und gar nicht darauf eingehe, ob es jetzt um die Männer oder um die Frauen geht. Ich glaube, dass es bei mir auch oft so ist, dass ich mich irgendwie so ein bisschen davon freimachen will und irgendwie so diese Unterschiede irgendwie eigentlich am liebsten ignorieren würde. Wenn man jetzt so sagt, so okay, asiatischer Markt ist dann vielleicht doch irgendwie eher noch dieses Ziellinienfoto von einem männlichen Athleten, als vielleicht irgendwie eine gute emotionale Geschichte von einer weiblichen Fahrerin, dass ich eigentlich ganz gerne einfach das ignorieren würde und meine emotionale Geschichte der Fahrerin durchbringen würde.
Ging ja auch ein Ziellinienfoto von der Fahrerin, muss man ja auch mal sagen.
Genau. Was aber auch generell bei uns, ich meine, wir haben vorhin ein bisschen über das Rebranding gesprochen und ja eigentlich so das Thema auch sein soll, also natürlich sind Erfolge wichtig, weil die natürlich auch immer irgendwie nochmal zeigen, okay, unsere Produkte werden von Profi-Athletinnen gefahren. Gibt natürlich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit und ja, einfach Bestätigung. Aber zum anderen ist es natürlich irgendwie auch so dieser Punkt, ja, die Profis fahren anders, Aber im Prinzip möchte jeder an sein Ziel kommen. Und mir ist es wichtig, dass wenn ich auf dem Rad sitze, dass ich keine Platten habe und dass ich mich einfach auf mein Material verlassen kann und dass ich irgendwie ja mit dem Vertrauen losfahren kann, dass ich einfach sicher ankomme. Ja, das ist vielleicht im Profisport nochmal auf einem anderen Level, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Und im Endeffekt kann ich mich dann auch dadurch irgendwie einfach viel, viel mehr damit identifizieren. Also es muss nicht immer das Siegesfoto sein, sondern einfach viel mehr, was halt noch so dahinter steht und was so dieses Vertrauen in die Produkte ist und in einen selbst. Und auch das, was wir halt jetzt so in unserem Marketing, wo wir eigentlich viel mehr drauf achten, speziell seit dem Rebranding, dass wir sagen, okay, es muss jetzt nicht immer nur auf ein Produkt irgendwie gehen, sondern wir wollen halt diese Geschichten erzählen und diese Emotionen rüberbringen. Und da ist jetzt Paul in einem wichtigen Rennen wahrscheinlich genau das Gleiche wichtig wie mir, wenn ich mit Freunden auf eine Ausfahrt gehe. Mhm. So, ich möchte sicher ankommen und ein gutes Gefühl dabei haben. Und ja, bei Paul dann ein bisschen schneller, aber.
aber wie, also denkst du, dass ohne Sportsmarketing ein Unternehmen wie Schwalbe erfolgreich sein könnte oder ist eigentlich sowas wie Sportsmarketing unabdinglich?
Ich glaube schon, dass unsere Produkte auf jeden Fall für sich selbst sprechen und dass ja auch einfach ein Grund ist, warum viele Athleten und Athletinnen unsere Produkte fahren. Aber natürlich ist es trotzdem Imagebildung und einfach eine Bestätigung der Marke. Also ich glaube, da kommt man auch in heutigen Zeiten einfach nicht mehr drum herum, Marketing zu betreiben. Und ja, es ist einfach eine Sichtbarkeit. Ich meine, bei Athleten und Athletinnen spielt Social Media und spielen Reichweiten auch immer mehr eine Rolle. Klar, es ist für uns auch einfach wichtig, gesehen zu werden. Und ja, ist natürlich auch einfach was, also man verkauft ja keine Produkte mehr. Also ich muss jetzt nicht mit Grammzahlen und mit diesem ganzen, also ja, das ist auch interessant, so dieser ganze Tech-Talk, aber was mich ja wirklich catcht als Endkonsument sind die Emotionen und sind die Geschichten dahinter. Und ja, es ist also unabdinglich, Marketing zu betreiben.
Ja. Wie du hast gerade schon angesprochen, Social Media und so, also wie wichtig ist das mittlerweile im Verhältnis zu Resultaten? Also also jetzt vielleicht nicht über eine große Followerschaft, aber halt Persönlichkeiten irgendwie auch zu haben im Portfolio. Ich weiß, das Portfolio klingt jetzt so ein bisschen, als wenn Menschen irgendwie so Gegenstände nur sind, aber ich glaube, alle wissen, was ich meine. Es ist ja, ja, also ist das mittlerweile so ein Mix, weil früher war ja wirklich einfach, so gerade im Straßenradsport, einfach nur ergebnisorientiert. Ne? Also du musstest Siege einfahren, sonst warst du nicht relevant. Ich glaube, das ist immer noch oftmals so. Ich glaube, Gravel ist so ein bisschen anders da. Ich weiß nicht, wie es im Mountainbike-Bereich ist oder im Cross. Aber verändert sich das gerade so ein bisschen? Auch in dem, wie ihr das als Marke seht?
Also bei uns ist es halt insgesamt wichtig, dass es ein Mix ist. Also wir achten sehr darauf, dass die Teams und die Athleten und Athletinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu unseren Kernwerten passen. Dass also natürlich wir auch irgendwie das Feedback bekommen wollen für Produktentwicklung und Innovationen. Wir aber auch einfach darauf gucken, dass es menschlich passt und dass es, also es bringt uns jetzt auch nicht so viel, wenn wir jemanden haben, der Erfolge einfährt, aber eine, also was heißt langweilige Persönlichkeit hat, aber mit dem man irgendwie sonst nicht zusammenarbeiten kann oder wo es sonst einfach nicht diesen Brandfit gibt. Und ja, es ist uns einfach super wichtig, dass das passt. Und klar erfüllt vielleicht nicht jeder oder jede alle Punkte. Und es kann auch nicht immer sein, dass jeder super gut darin ist, Feedback zu geben, die Erfolge überhaupt einfährt und menschlich einfach noch eine super krasse Story hat oder was zu erzählen hat. Aber insgesamt achten wir darauf, dass es halt natürlich ein gesundes Gleichgewicht ist und wir einfach alle Punkte so abdecken. Klar spielen Followerzahlen auch eine Rolle. Jetzt mit Sicherheit auch nicht nur rein die Zahlen, sondern auch irgendwie das Engagement und einfach die Followerschaft. Ja, aber es ist halt also insgesamt immer eine Balance und immer ein Gleichgewicht zu finden zwischen vielen Aspekten.
Was ich super interessant fand und auch hier bei euch gelernt habe, ist ja, wenn wir jetzt hier über so Marketing-Themen sprechen und ich weiß gar nicht, wie weit das so in dein Feld fällt, aber das ich glaube, für außenstehende Leute ist es ganz interessant zu wissen, so die Menge an Produkten, die so ihr als Reifenhersteller verkauft, die ist, glaube ich, im Verhältnis zu dem sehr groß, was du bewirbst. Weil wir reden ja jetzt, wenn wir von den Kunden reden, die du über Athleten oder Influencer oder was auch immer, Podcasts erreichst, dann reden wir ja über Leute, die sich einen Reifen gezielt aussuchen, die hingehen und sagen, ich kaufe mir jetzt einen neuen Reifen. Aber tatsächlich ist auf so einem Fahrradmarkt, der ja Trekkingbikes und E-Bikes und alles mögliche Stadträder beinhaltet, ist es ja so, dass die Leute manchmal gar nicht in die Verlegenheit kommen, einen Reifen zu brauchen. Der ist einfach drauf auf dem Fahrrad und am besten Fall hält er. Also, und dann geht man gar nicht in den Laden und sagt, ich brauche jetzt einen Reifen, welches ist der beste, oder informiert sich vorher. Das ist dann nochmal wirklich ein Spezialpublikum. Und hast du irgendwelche Zahlen dazu, wie das Verhältnis von diesen Leuten ist, die du dann wirklich mit deinen Werbemaßnahmen erreichst?
Ich glaube, das ist super, super vielseitig, weil es natürlich auch sehr, sehr viele Marketingkanäle gibt. Mhm. Also ob ich jetzt über Anzeigen gehe, ob ich wirklich über Follower gehe, ob ich über einen Podcast gehe, ob es Community-Aktivitäten sind, ob es jetzt wirklich dann die Leute sind, die Sponsoring bei Athleten und Athletinnen sehen, ist natürlich auch immer ein Mix aus vielen Sachen. Schwierig, das direkt in Zahlen auszudrücken.
Und so die, vielleicht weiß das auch einer von deinen Vorgängern, die können das vielleicht dann nochmal einwerfen hier, das Verhältnis von Reifen, die ihr an an Fahrradfirmen verkauft, zu Reifen, die im Markt als Reifen gekauft werden. Auch wieder ein schwieriges Thema. Nicht schwierig, sondern es wird nachgeschaut.
Insgesamt sind da natürlich beide Märkte auch sehr wichtig für uns. Also zum einen OEM, aber auch Aftermarket. Weil klar, der Endkonsument guckt natürlich auch drauf, was ist auf seinem Rad drauf, und kauft das im Zweifel nach. Spielt für uns im Marketing auf jeden Fall auch eine Rolle, dass wir da direkt an die Hersteller eben hingehen und auch Marketing betreiben. Die schauen natürlich schon auch sehr auf Erfolge von Athleten und Athletinnen. Mhm. Aber genau, ist auf jeden Fall gleich wichtig, kann man sagen.
Noch eine Anschlussfrage. So, ich glaube, wir sind hier alle relativ überzeugt von euren Produkten mittlerweile. Treten auch Teams an euch heran?
Ja.
Also es gibt ja dann einfach richtig viele World Tour Teams, und wenn ihr ein stabiles Produkt habt, so, also da werden ja Kontakte auch entstehen.
Also klar, es gibt auch immer wieder Anfragen, jetzt egal aus welchem Bereich, wo es dann natürlich auch für uns immer die Frage ist, okay, in welche Richtung wollen wir gehen, wo fehlt uns in unserem Portfolio eben noch jemand, wie können wir jemanden nutzen, aber da ist natürlich auch der Punkt irgendwie, wo geht man, also ich will gar nicht sagen irgendwie Qualität über Quantität, aber natürlich auch das, wen können wir wie im Marketing nutzen, wie können wir unsere Kernwerte einfach widerspiegeln und was können wir überhaupt alles umsetzen, weil so eine Partnerschaft natürlich am Ende dann auch irgendwie wenig Sinn macht, wenn wir sagen, ja okay, es geht dann halt vielleicht darum, dass unsere Reifen gefahren werden und wir natürlich über die Athletinnen eine gewisse Reichweite bekommen, aber wir wollen ja auch im Gegenzug irgendwie was zurückgeben und die Sichtbarkeit bei uns zeigen und einfach auch enge Partnerschaften da führen und die Sichtbarkeit geben.
Yes.
Ja, ich würde nochmal so ins Detail gehen wollen, wie die Zusammenarbeit mit den Teams genau aussieht. Also wie es mit so einzelnen Athleten wie mit Paul aussieht, das kriegen wir immer nah mit. Da wird dann, ja, kann ich den nochmal 1-2 Millimeter breiter, schmaler haben. So bei,
genau, glaub, genau so.
Der, nicht anders. In der Stimmlage auch.
Ich glaube, bei so Teams geht es ja dann auch eher so, okay, wie viel Material brauchen die überhaupt? So wie, das wäre vielleicht auch mal interessant zu wissen, wie viele Reifen so ein World Tour oder Pro Team eben verbraucht im Jahr. Und was sind so die Schwierigkeiten, die Herausforderungen für euch?
Tatsächlich nochmal mehr eine Frage für Jakob und die Produktmanager. Bei mir liegt tatsächlich wirklich mehr die Betreuung aus Marketing-Sicht. Also wenn wir sagen, was können wir umsetzen? Wir launchen vielleicht einen neuen Reifen und wollen eine Kampagne mit dem Team zusammen erstellen oder wir wollen zu einem bestimmten Rennen kommen. Und wir waren jetzt mit Canyon SRAM, haben wir bei Paris-Roubaix besucht, haben mit unserer Social-Media-Managerin ein Takeover gemacht und da mal so hinter die Kulissen geblickt. Mhm. Genau, und also so der Kontakt dahingehend liegt dann eher bei mir.
Gebe ich dann mal rüber an Jakob, da kann er mal eine Zahl raushauen.
Also ich soll eine Zahl raushauen, wie viele Reifen wir so im Jahr wieder zurückführen und dann, also
ja, wie viel
Teams auszahlen. Mama Uno X ist ja irgendwie so stellvertretend jetzt für ein Männer-Profiteam und vielleicht Canyon SRAM als Frauen-Profiteam, was wahrscheinlich eine geringere Fahrerinnenzahl hat, ne? Als
ja, der Unterschied ist vor allen Dingen bei Canyon SRAM, die Fahrerinnen sind leichter.
Gewichtig, ich wollte gerade sagen. Ja.
Verschleiß. Und das hängt auch tatsächlich von den Teams ab. Also manche Mechaniker sind da ganz kritisch. Sobald der Reifen einen Schnitzer hat, wird er ausgetauscht. Andere wissen auch, dass der Reifen auch noch deutlich länger hält. Nicht, also wenn er einen kleinen Schnitzer hat, dann macht das erstmal dem Reifen nichts und der Stabilität nichts. Und da wird man nicht schnell einen Platten durchhaben. Für so ein Pro-Team, wo ja auch schon über 20 Fahrer auf jeden Fall sind, braucht man auf jeden Fall eine vierstellige Anzahl pro Jahr an Reifen, weil sich das halt auch nochmal aufteilt. Wir haben quasi so einen Standardreifen für die, das entspricht dem normalen Pro-One, den wir haben. Dann machen wir aber auch noch manchmal Spezialreifen für die, also irgendwie sei es ein Zeitfahrreifen oder Paris-Roubaix ist immer so eine Geschichte, wo man auch gerne nochmal Sachen auch ausprobiert, die man auch nutzt fürs R&D. Ja, da kommen einige Reifen zusammen und auch dort entwickelt sich das so von den Breiten her so ganz extrem, dass irgendwie ja, für manche Rennen werden ganz schmale Reifen benötigt, für manche ganz breite. Dann wird mittlerweile auch nach Bedingungen geguckt, also Regen, Etappen und so weiter. Aber da sind halt die Teams auch unterschiedlich aufgestellt. Also ja, haben auch unterschiedliche Philosophien. Also da gibt es das eine Team, die gucken nur auf Aerodynamik und das andere Team guckt eigentlich eher mehr auf vielleicht Haltbarkeit oder ja, viel mehr Pannenschutz, wo sie sagen, okay, eigentlich wir wollen unsere die meisten Fahrer, Fahrerinnen einfach durchbringen, sicher. Die sollen jederzeit irgendwie beim Leader sein und vielleicht geht man da auf mehr Risiko und nimmt einen Reifen mit weniger Pannenschutz. Aber ja, um das kürzer zu beantworten, vierstellige Zahl für ein Team mittlerer Größe muss man schon planen.
Ja, ist ja nur eine Spanne von 9000 Reifen.
Ja, mittlere Zahl war ja schon deutlich.
Aber ist schon krass, ne? Also selbst wenn es in Anführungsstrichen nur 1000 sind, 1000 ist schon verdammt viel.
Ja, ja, vielleicht nochmal an Jill, hätte ich auch die anderen schon fragen können, aber so, vielleicht fällt dir was ein. Was ist der schönste Part an deinem Job und was ist der nervigste?
Nee, ich weiß nicht, ob
weiß nicht, ob du eine Antwort hören willst, Paul.
Achso, nee, Cut. Nee, also ich nee, nee. Also
ja, wenn Paul Sonntagnachmittag anruft.
Nee, ich bin pflegeleicht. Ja, also, das können, glaube ich, auch hier alle Anwesenden bestätigen, hoffe ich.
Ja, muss man tatsächlich sagen. Ja, hat er recht.
Ja.
Ich würde sagen, der schönste ist, es gibt viele schöne Sachen. Klar, also die Zusammenarbeit mit Athleten und Athletinnen und gerade wenn man irgendwie sieht, wie dann so alles zusammenkommt und man irgendwie schon das Gefühl hat, dass man irgendwo so ein kleiner Part von Erfolgen irgendwie ist, ohne jetzt sagen zu wollen, dass also es ist immer noch der Athlet oder die Athletin, die diese Performance bringt, aber einfach ja, so Teil daran zu sein und auch irgendwie Teil daran haben zu können. Das finde ich ist auf jeden Fall ein sehr schöner Part. Ja, an sich macht mir mein Job insgesamt sehr viel Spaß. Ein anderer Part, der auch super spannend ist, sind gerade so neue Produkteinführungen oder Entwicklungen, das mitzubekommen und dann wirklich halt so zu sehen, okay, wir bekommen irgendwann die Info aus der Produktentwicklung. Und bis es dann halt dazu kommt, dass ein Reifen auf den Markt kommt, das so alles mitzubekommen und mitzuplanen. Und ich glaube, bei mir ist auch auf jeden Fall ein großer Part, was ihr vorhin auch schon gesagt habt, irgendwie so diese diese Wertschätzung, die man auf einmal für Reifen hat. Mhm. Und tatsächlich auch für mich persönlich, irgendwie früher, wenn ich Rad gefahren bin, war es manchmal, die Straße ein bisschen dreckig war oder so, dass man irgendwie doch manchmal gedacht hat, so, oh, hoffentlich bekomme ich jetzt keinen Platten. Und ich muss tatsächlich sagen, dass seit ich hier arbeite, ich dieses Gefühl auch einfach nicht mehr habe. Weil seit ich so gesehen habe, was irgendwie hier alles getestet wird und auch in unserem Labor und ja, was man irgendwie alles so mitbekommt oder da ja auch nochmal irgendwie sieht, wie Athleten und Athletinnen irgendwie die Produkte unter Extrembedingungen fahren. Einfach mehr diese Zuversicht und dieses Vertrauen zu haben, dass ich irgendwie weiß, okay, ich nehme mein Rad und ich fahre einfach und werde gut ankommen und dieses Vertrauen und auch echt mehr diese Wertschätzung zu haben für ein Produkt, was sehr simpel wirkt, aber doch sehr, sehr wichtig ist.
Du bist auch für Schwalbe super viel unterwegs. So, ja. Allein erzähl mal, wo du dieses Jahr schon alles warst.
Oh, das ist tatsächlich eine lange Liste. Es hat angefangen mit der Tour Down Under in Australien, was definitiv auch ein Highlight war. Da eben auch bei Canyon SRAM mit gewesen. Und es ist schwierig, das jetzt alles auf die Reihe zu bekommen. Wir haben uns in Finnland gesehen, jetzt am letzten Wochenende bei der Challenge Rot. Und da eben auch diese Momente irgendwie Magnus Ditlev zu sehen, Anna Haug zu sehen, Laura Philipp zu sehen, die irgendwie alle
Paul Ripke.
Bestzeiten fahren.
Nee, der war nicht da, oder?
Paul Ripke war nicht da.
Der war in Finnland.
Der hat
aber ein anderer ich sag schon mehr Influencer als alles andere, Kai Pflaume, der ist auch.
Ja, mit Kai Pflaume habe ich die zwei Tage bei der Challenge Rot verbracht und wir haben uns das mal alles angeguckt. Ja.
Jo.
Meine letzte Frage wäre, wie viele Leute sind eigentlich involviert bei den Prozessen, Fahrer oder Fahrerin unter Vertrag zu nehmen? Also jetzt generell, jetzt nicht irgendwie einen spezifischen Fall, wo es vielleicht auch mal schneller oder langsamer geht, aber du entscheidest es ja wahrscheinlich nicht allein, oder? Du musst ja dann sicherlich auch zu Leuten gehen und sagen, ey, den und den hätte ich, ein Sepp Preuer gibt vielleicht auch nochmal Input, ein Jakob, da kommt was her. Also wie viele Leute sind da?
Sind auf jeden Fall Entscheidungen, die im Team getroffen werden. Also auch wenn die Budgetverantwortung bei uns im Marketing liegt, ist das natürlich nicht alleinig meine Entscheidung, sondern eben auch da. Also wir haben super viele Athleten und Athletinnen, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Das spielt natürlich auch mit rein. Und sind jetzt gar nicht mal so die riesen neuen Entscheidungen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt jedes Jahr da neu sitzen und sagen, okay, welche 20 Athleten und Athletinnen nehmen wir jetzt neu unter Vertrag. Klar guckt man, wer fährt gute Ergebnisse ein, wer hat interessante Geschichten, wen gibt's so da draußen. Ist ja schon auch immer eine Entwicklung. Und klar, also wir haben Athleten und Athletinnen, die sich bei uns melden. Wir haben aber auch einfach viel persönliche Kontakte, die eben über Veranstaltungen entstehen oder genau über Rennen. Und im Endeffekt ist es dann halt immer noch eine Teamentscheidung, wo es halt, genau wie ich vorhin gesagt habe, irgendwie darum geht, dass wir einfach die Balance finden und sagen, okay, wir möchten mit jemandem zusammenarbeiten, der zum einen natürlich unsere Werte vertritt, der aber andererseits auch uns in der Entwicklung helfen kann und schon auch erfolgreich sein sollte.
Ja, okay, jetzt aber wirklich meine letzte Frage. Wie wichtig sind Leute wie Kai Pflaume und Paul Ripke für wie eine Firma wie Schwalbe, so eine Wahrnehmung?
Auf jeden Fall auch super wichtig. Ich meine, wir haben vorhin über Reichweiten gesprochen.
Ein kurzer Zusatz dazu, weil es natürlich für uns in der Radsport-Bubble, also wo wir ja wirklich irgendwie dann vom High-Performance-Radsport, ich meine, das zumindest, worüber wir irgendwie dann zum Teil auch reden, ist das natürlich, sieht man es manchmal mit so einem zwinkernden Auge, also man nimmt das nicht so richtig ernst. Ich glaube, da nehme ich jetzt niemanden irgendwie.
Ich habe auch dran gezweifelt, dass Paul Finnland zu Ende fährt und er hat es einfach durchgezogen.
Es geht gar nicht darum, ob er irgendwie fit ist oder nicht, aber es ist natürlich, weil das ja so eine ganz andere Blase ist und natürlich auch viel präsenter als jetzt irgendwie. Ich meine, der Detlef kann jetzt irgendwie auch Ironman gewinnen, erreicht natürlich nicht die Massen wahrscheinlich, wie jetzt einen Kai Pflaume zum Beispiel in Deutschland. Ne? Also
ja, auf jeden Fall. Und ich
auch
glaube,
ein anderes Publikum vor allen Dingen. Ja.
Das war gerade für einen Triathlonsport generell dann auch irgendwie cool, dass Kai Pflaume zu einer Challenge Rot kommt und davon berichtet und da vor Ort ist. Mhm. Also genau, im Prinzip unterscheiden wir halt auch zwischen Pro-Athleten und Athletinnen und Brand Ambassadorin. Mit Paul, doch, ist schon, ist beides, inzwischen der kann man jetzt auch Athlet sein, doch, auf jeden Fall. Aber ja, ist natürlich auch immer noch ein Reichweitenthema und tatsächlich auch so dieses, ich kann mich mehr damit identifizieren, wenn vielleicht jemand in Radsport gerade einsteigt oder irgendwie einfach sagt, boah, kann ich hier auch tubeless fahren oder wie mache ich das jetzt eigentlich? Weil man ja so schnell, und ich glaube, das ist bei uns auch oft, dass wir manchmal nochmal so einen Schritt zurückgehen müssen oder irgendwie so ein bisschen weiter von oben irgendwie auf alles drauf gucken müssen. Also ein sehr geringer Part fährt wirklich kompetitiv Rennen. Mhm. Und ein großer Anteil der Leute da draußen muss sich halt überlegen irgendwie, okay, macht das Sinn bei mir tubeless zu fahren? Was ist das überhaupt? Ich steige irgendwie gerade ein. Was sind überhaupt die Unterschiede jetzt bei Reifen? Und viele machen sich ja gar nicht diese Gedanken, die jetzt irgendwie auch so in so einem Gespräch zwischen dir und Jakob aufkommen.
Ja, klar.
Warum nicht?
Weil sie natürlich einfach irrelevant sind, aber ja.
Ja, und das ist eben auch das, was wir jetzt gesagt haben, so wo wir unsere ganze Kommunikation halt mehr hin ausbauen wollen. Es ist halt irgendwie viel wichtiger, dieses Gefühl von einer Zuverlässigkeit und von diesem Vertrauen in mein Material zu haben, als zu wissen, wie viel Watt mir jetzt hier noch irgendwie was bringt oder.
Sagen wir so, es ist was, die Wichtigkeit ist unterschiedlich in verschiedenen Zielgruppen und solche Leute erreichen einfach wesentlich mehr Leute.
Ja, und auch. Die Zielgruppe ist vielleicht auch größer.
Ja, genau, weil im Endeffekt ist, also vielleicht bei eurer Hörerschaft jetzt auch nochmal was anderes, aber wenn man so auf diesen gesamten Markt guckt, der Großteil der Leute hat ein relativ geringes Verständnis dafür, welche Reifen sie vielleicht überhaupt fahren.
Ja, vor allem, was wir machen. Also, wir drei. Also, wie unser Sport überhaupt funktioniert.
Ja.
Jo, Stauf? Abschlussfrage? Oder?
Ja, ich hätte auf jeden Fall noch eine. Was wäre jetzt für dich als Marketing-Managerin hier für den Bereich Straße, ich bleibe jetzt mal Straßenradsport, was wäre da ein schönes Rennen, was ein Team von euch gewinnen könnte, worüber du dann dir eine Geschichte ausdenken kannst?
Tour de France Femme, avec Swift.
Ja, das ist ja möglich.
Ja. Ja.
Allein diese Möglichkeit zu haben, ist, glaube ich, schon mal ganz, ganz cool so als Sponsor.
Ja, dann müsste halt für den asiatischen Markt irgendwie noch irgendwas am Bild ein bisschen ändern, aber...
Das wird dann einfach so durchgezogen.
Ich hätte das gar nicht auf dem Schirm, dass das so ist.
Ja, das ist, da sie halt immer, also ich kriege es nur von anderen Sponsoren bei mir auch mit, so, der ist nochmal anders. Also da ist auf jeden Fall auch noch so Teamtrikot und so, ist jetzt nicht direkt ein Ding, aber das, was die Profis fahren und vor allem männliche Profis, das ist echt so.
Ja, ja, haben wir noch ein bisschen Weg vor uns, aber ja, wir gehen kommen wir hin. Ja.
Alright, dann bedanke ich mich mal bei allen Teilnehmenden hier. Es wird genickt in der Runde. Ich hoffe, der geneigte Hörer hat ein bisschen Einblick bekommen und mehr Interesse bekommen und kann sich auf eurer Website zu verschiedenen Dingen, die wir heute hier mal angerissen haben, auch nochmal genauer erkundigen. Und von unserer Seite aus sag ich mal, tschüss.
Ciao.
Ciao.